Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zur ersten Folge in dieser Offseason. Und der NBA Draft steht bevor, über den wir heute sprechen werden. Björn und ich, wir machen einen Mock Draft. Wir picken die ersten 15 durch und sprechen natürlich auch unter anderem über Bronny James mit Tristan da Silva. Ist auch ein deutscher Spieler mit dabei. Und witzigerweise, ehrlich gesagt, dieses Jahr, wer soll überhaupt der Number One Pick sein? Also, es wird auf jeden Fall heute spannend. Björn, jetzt aber erstmal, hi, servus, willkommen zur ersten Folge. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, ein bisschen die Last ist abgefallen von der Saison, der ganze Stress. Man ist gerade irgendwie ein bisschen lockerer unterwegs, oder?
Voll. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Du musst dir mal vorstellen, normalerweise hätte es ein Game 7 in den Finals gegeben, dann würden wir das heute hier in diesem Pod besprechen.
Ja, stimmt.
Und es fühlt sich aber an, als wären die Finals 3 Wochen, 4 Wochen her mittlerweile. Mavs in 8, unser Pick lebt. Ja, das ist so krass, wie schnell das dann von einem abfällt nach den Finals, wie man das auch irgendwie so relativ schnell dann ablegt, aber gleichzeitig man sich voll in die Offseason stürzt. Also diese Lockerheit, die du ansprichst, die habe ich auf jeden Fall auch so. Man hat ein bisschen mehr Freiraum, aber es macht total Bock jetzt einfach, dass keine Spiele sind und man sich wirklich mal Nachmittag hinsetzen kann und sagen kann, okay, jetzt schaue ich mir mal wirklich diese Draftklasse
an. Ja.
Das macht richtig Spaß. Weil
also die Draftklasse ist nicht geil, aber das drumherum ist geil.
Das stimmt. Nee, die Draftklasse macht ja, doch, es wird schon Spaß machen, Leute. Macht euch keine Sorgen, weil ich glaube, es gibt viel Diskussionsbedarf bei den Positionen. Es ist nur einfach so, und das haben ja auch schon andere gesagt, dieser Draft birgt höchstwahrscheinlich keine Superstars. Ihr werdet da nicht den nächsten Wemby sehen, nicht den nächsten Chat, nicht mal den nächsten Banchero höchstwahrscheinlich. Aber was wir da bekommen, sind halt gute bis sehr gute Rollenspieler. Einige Spieler, bin ich auch gespannt, wie du sie sehen wirst, glaube ich, haben nur im College funktioniert und werden in der NBA nicht wirklich funktionieren, aufgrund von Größe, aufgrund von Spielstil. Aber da können wir dann später drüber reden. Und das Bronny-Thema begleitet uns eh schon die ganze Zeit. Du hast Tristan schon angesprochen, Tristan da Silva als Deutscher mit dabei, den wir vielleicht auch in den Top 15 Draftpicks mit dabei haben werden. Also es ist trotzdem ein geiler Draft zum Diskutieren, aber die Superstars fehlen halt.
Ja, für euch auch als Information, der Draft dieses Jahr aufgeteilt in erste Runde und zweite Runde. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell
über,
als Starting
Five... Über zwei Tage muss man dazu sagen.
Sorry, genau, die wichtigste Information habe ich einfach unterschlagen. Ich weiß nicht, ob Björn das ja eventuell als Starting Five-Frage mitgebracht hat. Deswegen würde ich vielleicht einfach direkt überleiten. Wir haben trotz allem heute eine Starting Five mit dabei, bevor wir dann reingehen in unsere Picks. Ich würde sagen, schieß einfach los mit der ersten Frage.
Okay, jetzt, also ich hatte sie nicht dabei, jetzt schmeiße ich vielleicht aber einfach eine raus, damit wir noch kurz drüber reden können. Ja, aber meine Frage wäre von der Formulierung dann wirklich, wie bescheuert und dumm ist es bitte, den NBA-Draft auf mehrere Tage zu verteilen? Weil gerade in dieser Draftklasse dieses Jahr, brauchst du es halt wirklich überhaupt nicht. Also es gibt ja nichts in der Second Round, außer möglicherweise Bronny James, worüber es sich groß zu reden lohnt. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Die NBA versucht immer so krass, finde ich, der NFL nachzueifern. Und wer schon mal den NFL-Draft mitbekommen hat, das ist ja ein wochenlanges Event quasi. Und da geht so viel ab und so viele Runden und so weiter. Aber die NBA, seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch Bullshit, oder?
Ja, vor allem jetzt bei so einem Draft-Jahrgang, der halt wirklich keine, zumindest auf dem Papier, große Tiefe mitbringt. Wenn du Glück hast, dann wird der zweite Tag wirklich getragen von Bronny James. Also wenn der in der ersten Runde nicht gepickt wird, dann, das klingt so bescheuert, aber ich überlege dann auch echt, ob ich nachts aufstehe. Also wenn der jetzt in der ersten Runde nicht gepickt wird, dann denke ich mir schon so, das ist eigentlich so bescheuert, weil das ist ein Spieler, der ja vom gesamten Skillset her vielleicht schon irgendwo noch ein Ceiling hat und noch besser werden kann. Aber dass du dann wirklich für Bronny James aufstehst und die zweite Runde von dem NBA-Draft ansiehst. Also ja, ich würde auch sagen, wieder zurück zum alten Konzept. Einfach beide Runden in einer Nacht. Ich glaube, davon hat keiner was. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwie die Einschaltquoten irgendwie krass sind. Weil du hast gerade eben schon den NFL-Draft angesprochen. Da ist es ja was komplett anderes. Da wird auch die zweite und dritte Runde noch mega krass geschaut, weil da halt auch einfach, das läuft ja alles auch ganz anders ab. Deswegen, ich glaube, du hast ja schon einleitend, das war ja keine Frage von dir, sondern du hast ja schon so direkt gesagt, was für ein Scheiß ist das? Und ich bin da total bei dir. Ich brauche das auch nicht.
Okay, gut. Also ich denke auch, dass die zweite Runde, die ganze Berichterstattung extrem von Bronny James getragen werden muss. Und da werden sich die Medien dann auch drauf stürzen. Aber es ist ein bisschen Bullshit, ehrlich gesagt. Weil gerade in der NBA, wie viele Second-Rounder werden wirklich was? Also wie oft hast du überhaupt einen Nikola Jokic? Das sowieso nicht. Aber wie oft hast du überhaupt einen Herb Jones in der zweiten Runde? Wie oft hast du überhaupt jemand, der Playoff-Minuten spielt aus der zweiten Runde? Das ist so selten. Also es ist eigentlich Quatsch, sich damit so viel zu befassen. Und in der NFL, da gibt es so viel mehr Positionen. Und da ist auch ein Dritt-, Viert-, Fünft-Runden-Pick immer noch jemand, der einen Impact haben kann. Das hast du in der NBA nicht wirklich, aber okay, wir gehen zu den anderen Fragen und das ist heute sehr LeBron-lastig, Lakers-lastig tatsächlich. Die ersten Medienberichte kamen jetzt raus, die Lakers sind bereit, LeBron den Max-Deal zu zahlen, den sie ihn zahlen können, nämlich für 3 Jahre 160 Millionen. Überrascht dich das irgendwie noch bei LeBron, weil ich will nur einmal kurz anmerken, dieser Deal wäre zu Ende, wenn LeBron 43 Jahre alt ist. Sowas haben wir noch nie gesehen, ansatzweise, dass so jemand dann Max Kohle bekommen würde. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, die Lakers müssen ihm das zahlen. Also er ist immer noch der beste oder zweitbeste Spieler des Teams und dem bezahlst du halt das, was er wert ist.
Ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, mal vor ein paar Monaten darüber geredet haben und gesagt haben, LeBron James wird bis zum Ende seiner Karriere immer den Max-Deal bekommen. Außer vielleicht im allerletzten Jahr. Ja, es ist einfach alternativlos. Und wenn man sich auch die Gehaltsstruktur der Lakers anschaut, es würde jetzt auch nicht super viel bringen, wenn LeBron James sagt, ich verzichte hier auf 20, 25 Millionen. Also genau, wer sich da ein bisschen, das will ich jetzt nicht zu krass im Detail besprechen, aber das würde jetzt nicht irgendwie die Megatüren aufmachen, dass du hier noch einen weiteren Roleplayer mit reinholst, den man dann irgendwie 15 bis 20 Millionen zahlen kann. Und es ist halt LeBron James, natürlich ist es verrückt, aber ey, ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ist ein Scottie Barnes 270 Millionen Rookie Max Extension wert? I doubt it. Also
ja, jetzt kann ich die Frage streichen, weil das war auch eine Starting Five Frage. Scottie Barnes hat den Max bekommen und ja, jetzt haben wir quasi eine Starting Six, aber ist egal. Du sagst quasi, ist er auch nicht wert. 270 Millionen für 5 Jahre.
Das sind einfach so. Ich mag Scottie Barnes wirklich sehr, aber auch bei den Rookies kommt man immer schneller dahin, einfach zu sagen, ja, Rookie Max Extension. Ich bin sehr gespannt, wie das übrigens bei Paolo Banchero und Franz Wagner ablaufen wird. Weil du kannst ja nicht beiden eine Max Extension, also kannst du schon, aber ob das dann irgendwie Sinn ergibt, mag ich zu bezweifeln. Ja, deswegen ist es doof, dass so mit Geld um sich geworfen wird, mit diesen ganzen Max-Contracts. Wenn es aber einen Spieler gibt, bei dem ich einfach sage, ey, da musst du es einfach akzeptieren, dann ist es LeBron James und das ist ja auch gerade eben angesprochen. Also es ist immer noch der beste Spieler oder der zweitbeste Spieler, je nachdem, wo man mehr Fokus drauf legt, auf die Defense, Offense. Deswegen, ist es alternativlos und trotz allem ist es komplett verrückt, wie du gesagt hast, jetzt an 42 im letzten Vertragsjahr. Aber wartet mal ab, ich bin mir auch sicher, dass DeMar DeRozan nochmal von den Bulls nochmal schön 3 Jahre bekommt und auch noch mal irgendwie 40 Millionen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, crazy.
Ja, und bei den Magic musst du auch bedenken, die geben Franz einen Max, Paolo einen Max und dann will ja noch Clay einen Max. wenn er da hinkommt.
Ja, stimmt. Clay
muss er auch noch Clay bezahlen.
Oh Mann, ey, das ist auch okay. Eine Story für sich, ey. Ja.
Nächste Frage. Wir bleiben ein bisschen Lakers-lastig. Was denkst du, wie würde Bronny James LeBron nennen auf dem Feld und im Lockerroom, wenn er von den Lakers gedraftet wird? Weil du kannst eigentlich nicht Dad sagen zu deinem Vater, wenn du auf dem NBA-Parkett stehst, weil dann kommen ganz schnell die anderen Spieler und sagen, ey, du nennst mich gleich Daddy. Mhm. Weißt du, so kommen die dann.
Ich überlege gerade, ich hatte wirklich mal, ja okay, ich wurde von meinem Dad trainiert, als ich klein war. Aber ich
ist wahrscheinlich nicht das Gleiche.
Ja, ich habe immer Dad oder Papst gesagt oder was auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich nenne meinen Dad auch nicht beim Vornamen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich mit dem im gleichen Team spielen, ich würde auch Dad sagen. Kriegt man das irgendwie rein, LeBron? Für uns ist LeBron natürlich irgendwie so ein ganz normaler Name, aber für Bronny James ist es halt irgendwie, es ist halt der Papa und deswegen muss er dann. Keine Ahnung, müssen die beiden vielleicht darüber diskutieren. Wie bescheuert ist das? Du musst darüber diskutieren. Hey, Papst, wie soll ich dich eigentlich nennen, wenn wir gemeinsam auf dem Feld stehen? So, ja, Sohn, nenn mich einfach dein Vater.
Also, ich hab ein paar Vorschläge. Also, ich hab auch einmal Dad mitgebracht. Dachte mir auch so, das ist wahrscheinlich am meisten drin. Also, vielleicht ändert er es auch nicht.
LeBron und sagt dann einfach, nenn mich einfach Goat.
Das wäre stark. Dann habe ich noch, was gut funktionieren würde, wäre, glaube ich, Big Guy. Mhm. Oder Old Head oder Oldie oder so ein bisschen die coolere Version quasi von Dad wäre sowas wie Pops oder Pop.
Ja,
das könnte ich mir noch vorstellen. Oder ganz wild Mr. James. Wobei, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen.
Ja, also ich glaube, entweder machen sie so eine coole Abweichung, wie du gerade eben gesagt hast, oder es bleibt einfach bei Dads, weil, keine Ahnung. Ja, oder sie einigen sich einfach darauf, hey, auf dem Feld bin ich LeBron. Und fertig. Das kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Aber
ich bin voll bei dir. So den Elternteil beim Vornamen nennen, wenn du nicht so aufgewachsen bist, ist super weird.
Ich glaube, du hast auch instinktiv, stell dir mal vor, die rennen beide in Fast Break. Dein Instinkt wird sagen, hey, Dad.
Stimmt.
Wahrscheinlich spielt eher Bronny James den Alley-Oop auf LeBron. Ey, wenn das passiert, wir haben am Wochenende im Patreon-Pod drüber geredet, Leute. Wenn das passiert, das wird der meistgeklickteste Clip of all time, nicht nur in der NBA-Historie, sondern in Sport-History, wenn Bronny James den ersten Alley-Oop spielt auf LeBron James. Alter.
Und alle NFT-Investoren denken sich, fuck, wieso nicht ein paar Jahre später?
Ja, genau richtig.
Okay, nächste Frage. Wir bleiben so ein bisschen bei diesen ganzen Themen hier wir bleiben tatsächlich auch in LA, aber wir bleiben bei der Free Agency. Wenn du die Clippers wärst, würdest du einfach drauf scheißen und sagen, PG, ich gebe dir die 4 Jahre Vertrag, die er fordert? Oder würdest du sagen, nein, wir halten an den 3 Jahren fest, wir wollen einfach nicht zu viel Geld oder ausgeben oder uns zu lange binden? Wie siehst du es? Jetzt gerade hört man irgendwie, dass er möglicherweise gesigned wird und dann sofort getradet wird. Würdest du ihm die 4 Jahre geben und einfach sagen, komm, ist egal, wir wollen ihn als Star behalten?
Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, seinen Trade irgendwie einzufädeln. Also es ist besser, als ihn einfach so ziehen zu lassen. Und die Alternative wäre halt immer noch zu sagen, du überbezahlst diese ganzen alten Stars, James Harden, Kawhi Leonard hat man ja sowieso schon verlängert und Paul George, aber ich habe dann zumindest eine volle Halle. Ja, das ist halt auch ein riesengroßes Thema. Ballmer hat da jetzt ein Riesenschiff. Können wir auch wieder über das neue Logo der Clippers sprechen, was auch, genau, deswegen, ich denke, alles ist für die Clippers besser, als Paul George einfach ziehen zu lassen in der Free Agency. Deswegen glaube ich mittlerweile eher nicht, dass wir darauf schauen müssen, wer hat freies Capspace, also so Richtung Philly, sondern wirklich, wer hat das Spielermaterial, um eventuell einen Trade anzubieten für die Clippers, der vielleicht irgendwie interessant wäre. Genau, deswegen, ich denke, seinen Trades oder dass er in seine Player-Option reingeht und dann getradet wird, ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile am wahrscheinlichsten. Wobei ich diese ganzen Gerüchte so rund um New York und so weiter, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Oder Warriors wurde jetzt, glaube ich, zuletzt gedroppt oder so. Also
Warriors habe ich auch gesehen, das halte ich für ein bisschen wahrscheinlicher. Knicks sehe ich gar nicht. Die Knicks sind für mich einfach ein stimmiges, fertiges Team. Ich finde, das ist immer so schwer. Auch bei den Magic habe ich das ja oft angemerkt. So, ey, ich würde jetzt nicht in so ein junges Team, was sich eigentlich gerade am Finden ist, ich würde da jetzt nicht Paul George reinwerfen, der so viel Schwerkraft hat, so viel Gravity, den Ball fordert und so weiter, würde ich überhaupt nicht machen. Okay, Nächste Frage, eine Off-Topic-Frage habe ich reinbekommen. Und zwar, warst du schon mal in Amsterdam?
Nee, ich möchte aber mal gerne, weil okay. Ich habe viel Positives gehört. Also Freunde waren schon mal dort und haben echt gute Erfahrungen gemacht. Aber ich war noch nicht. Du? Ja. Ich glaube, du warst schon mal, oder?
Nee, ich habe gestern das erste Mal einen Daytrip dahin gemacht. Und ich muss sagen, das war wirklich cool. Das ist halt der Unterschied zwischen NRW und Bayern. Weil ja. Für dich ist das natürlich eine richtig lange Reise. Für uns war das 2 Stunden Autofahrt. Deswegen war das ziemlich cool. Und es hat mir unglaublich gut gefallen, was ich nicht wusste, und das wird Leute wirklich schocken, wenn sie da sind. Diese Stadt hat unglaublich viele richtig schiefe Häuser, weil die damals, also das ganze Gebiet ist ja sowieso alles so Wasser, weil das liegt da, das ist ja dieser Riesenhafen auch, und ganz viele Kanäle laufen durch die Stadt. Das ist so ein bisschen wie in Venedig, aber in den Niederlanden. Und da ist wirklich so diese ganzen Häuser an den Ufern von den Kanälen sind massiv schief. Also ich kann dir gleich mal Bilder und Videos schicken. Nicht einfach nur ein bisschen, so die ragen wirklich nach vorne. Okay. Du denkst, die fallen um. Das sieht aus wie in der Winkelgasse. Das ist richtig verrückt. Und ja, ich schicke dir gleich mal ein paar Videos oder pack's in die Story. Aber wenn du mal in Amsterdam bist, das musst du dir mal angucken. Und die haben da wohl solche Sensoren, wo die genau immer checken, die Statiker, ob diese Häuser sich mittlerweile zu weit neigen, und dann kommen irgendwie Reparaturen. Aber sonst, der hat uns das wirklich erklärt, so ein Guide, den wir hatten. In den Häusern selber, die Böden sind einfach schief. Also die Leute wohnen einfach auf schiefen Böden. Das ist komplett verrückt.
Okay. Ja, wie ist die Preiskultur so in Amsterdam? Weil das ja auch immer so ein spannendes Thema ist. Ich habe immer irgendwie im Kopf, dass viele Leute nach Amsterdam fahren, um einzukaufen oder zu tanken. Ist das immer noch so oder hast du das gar nicht jetzt wahrgenommen?
Wir haben nicht getankt, aber was ich sagen kann ist, ich habe mir eine Cap gekauft und die würde in Deutschland bei Footlocker immer so 32, 35 Euro kosten, hat da 26 Euro gekostet.
Okay.
Sneakerpreise waren aber die gleichen. Das war nicht billiger. Also ich weiß nicht, wir haben auch ehrlich gesagt nicht viel gekauft. Wir waren da 2-mal essen. Und sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht da. Also wir sind einfach nur rumgelaufen, hatten dann irgendwann noch eine Bootsfahrt über diese Kanäle. Das war alles ganz cool. Das lässt sich ordentlich bezahlen, diese Bootsfahrten. Da langen die richtig zu. Aber die wissen halt, dass das jeder machen will. Und das war auch mega geil. Also ich kann es auch nur empfehlen, aber war schon teuer. Aber sonst, nee, wir haben jetzt nicht viel gesnackt oder so. Deswegen kann ich da tatsächlich wenig zu sagen, leider.
Ja, das ist immer vom Standort echt abhängig so. Für Björn ist das natürlich sehr, sehr nah. Dafür ist für die Münchner halt Österreich, Schweiz, Italien so das, wo alle immer hinfahren. Ja, das ist, aber trotz allem nach Amsterdam möchte ich auf jeden Fall auch mal. Ja.
Okay, so, dann kommen wir zur Supporter-Frage. Das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht, aber ich sehe gerade, dass der Name sich auf dich bezieht und du musst ihn mir, glaube ich, erklären. Ich glaube, es hat mit Tennis zu tun. Der Name ist Maxcom Topspin 1 vs. 1.
Ist
Topspin nicht irgendwas aus dem Tennis?
Ja, Topspin ist endlich seit 10 Jahren gab es wieder ein Tennisspiel. Und das war jetzt Topspin und ich habe Topspin auf meinem zweiten Kanal. Let's Play, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Komm Max, One-on-One, ja. Ich habe es mittlerweile nicht mal mehr auf der Playstation. Also ich zocke aktuell eigentlich tatsächlich echt gar nichts. Irgendwie im Sommer bin ich nicht so der Zocker und brauche auch dann einfach mal ein bisschen Abstand. Deswegen, komm One-on-One, sorry, wird nicht klappen.
Wird nicht passieren. Okay, genau. Aber dafür kommt seine Frage heute rein. Er sagt, moin Männer, meine Frage ist, denkt ihr, dass die 2023er, 24er Celtics, also die aktuellen Celtics, die Champion wurden, gegen die 2017er, 18er Warriors eine Chance gehabt hätten oder vielleicht sogar auf Augenhöhe gewesen wären? Habe letztens mit einem Freund von mir, der Celtics-Fan ist, darüber diskutiert und er meinte, dass die Celtics vielleicht sogar gewonnen hätten. Was ist eure Meinung dazu? Bester Podcast, Liebe geht raus. Danke dafür. Ja, Max, ich lass dir den Vortritt oder ich kann auch zuerst machen, aber ich wollte ja nicht den Vortritt.
Ich mach's total kurz. Fitte Warriors in 5. Es ist nicht meine Diskussion. Das ist auf einem Scoring-Level so ein anderes Kaliber 2017 und 18, dass so sehr ich die Celtics-Defense schätze, du spielst hier gegen Prime Stephen Curry, du spielst hier immer noch gegen Prime Klay Thompson, du hast hier Kevin Durant in seinem absoluten Peak, du hast hier Draymond als mit der besten Verteidiger in der gesamten Liga. Das ist einfach ein Team, was eigentlich keine Schwachstellen hat und tut mir leid. Also auch wenn die Celtics wirklich ein gutes Team sind und auch wirklich eine historische Saison hingelegt haben, für mich ist es immer noch das beste Team of all time von den Warriors da damals. Deswegen würde ich sagen, dass die Celtics vielleicht schon 1-2 Spiele klauen könnten, aber mit den offensiven Leistungen, die sie jetzt gezeigt haben, ey, das würde gegen die Warriors meiner Meinung nach nicht reichen. Also deswegen sage ich, nein, keine Chance.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Und dann hatten sie ja auch noch Iguodala, den du noch spielen konntest. Sie hatten eine ganz gute Bank. Das hat sich ein bisschen verändert von 17 auf 18, glaube ich, oder von 18 auf 19. Da ist die Bank dann ein bisschen weggebrochen. Aber ich glaube auch, dass du mit den 17er Warriors in ihrer Prime wahrscheinlich diese Serie safe gewinnen würdest. In 5 klingt erstmal hart, aber ich bin voll bei dir. Das Erste, was ich mir dachte, ist, ey, die Celtics können so gut verteidigen, wie sie wollen. Woher kommt denn die Offense? Dass du auf dem Level mitgehen kannst. Und wir haben es jetzt gerade gesehen in den Finals. Sie werfen extrem viele Dreier natürlich, die Celtics. Damit kannst du schon mal gleichziehen. Aber ich glaube, wenn sich die Warriors auch adaptieren würden an diesen Game Speed und ebenfalls die gleiche Anzahl Dreier nehmen würden, und die Warriors waren halt selber auch gut in der Defense, hatten ja selber viele gute Verteidiger. Nee, ich glaube nicht, dass die Celtics das gewonnen hätten. Ich bin auch bei den Warriors in 5 oder 6, würde ich da eine Serie für die Warriors zumachen. Ja, können wir uns darauf einigen.
Okay, Freunde, dann sind wir durch mit der Starting Lakers 5.
war ein bisschen Lakers und LA-lastig heute.
Macht überhaupt nichts. Ja, vielen Dank an alle Supporter, die mit dazugekommen sind in der letzten Woche. Danke an den Roberto Melek, der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tajansch, der Luca und der Patrick. Genau, wenn ihr möchtet, kommt gerne mit rein. Findet ihr unten in den Shownotes den Link patreon.com/das5. Viertel. Jetzt natürlich auch zur Offseason gibt es dort immer eine extra Folge. Jetzt fallen wieder die Fragen Podcast viel, viel ausführlicher. Und ja, wir werden natürlich dann am Freitag darüber sprechen, über den NBA-Draft, über Gewinner und Verlierer. Das wird dann nächste Woche im Mainpod nicht das große Thema sein, weil da sind wir schon in der Free Agency. Also da können wir vielleicht nochmal irgendwie ganz kurz drüber sprechen. Deswegen, wer da wirklich Bock hat am Freitag, was hier unsere Meinung hören möchte über den NBA-Draft, kommt da sehr, sehr gerne mit rein. Und dann würde ich sagen, das ist schon die Überleitung zum Mock-Draft, der sehr, sehr spannend ist, weil ich habe mir natürlich auch viele andere Mock-Drafts angesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, Björn, auch in jeder Mock-Draft sieht irgendwie anders aus. Deswegen mal die erste Frage an dich. Wie hast denn du gemockt? Hast du so gemockt, dass du sagst, okay, das ist, wie ich denke, dass der Draft ablaufen und aussehen wird? Oder hast du gemockt wie, ey, so würde ich picken, ist mir vollkommen egal, ob Alex Sarr die Atlanta Hawks ablehnt. Ey, ich wichse deinen Arsch jetzt mal schön zu den Atlanta Hawks an der 1. Genau, wie bist du rangegangen, um das vielleicht erstmal am Anfang als Fundament zu klären?
Ja, also was ich schon ignoriert habe, ist auf jeden Fall dieses, was du gerade gesagt hast, dass Alex Sarr sagt, ich will lieber in Washington spielen als bei den Hawks. Weil ich glaube, am Ende des Tages, Teams würden sowas teilweise auch ignorieren. Außer ein Spieler spricht sich komplett irgendwie gegen eine Franchise aus. Das habe ich schon so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe auch außer Acht gelassen, wer hat wo ein Workout gemacht. Weil ja, das bedeutet oft schon, dass dann das Team vielleicht eine Vorliebe hat für den Spieler oder sagt, ey, wir haben den live gesehen, wir wollen den picken. Aber es wird auch oft genug jemand gepickt, der nicht bei einem Workout war bei dir, weil du einfach Gutes über ihn gehört hast, die Saison gesehen hast, deine Scouts sind begeistert. Ich habe so gepickt, ehrlich gesagt, wie ich dachte, dass es für die Teams am schlauesten ist. Okay. Deswegen, ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, für mich ist der beste Spieler im Draft der und der, deswegen sollte er an Nummer 1 gedraftet werden. Ich bin hingegangen und dachte mir, okay, es würde Sinn machen. Aber das ist aber wirklich schwer, weil zum Beispiel mein Number One Pick, kannst du mir ein gutes Argument dafür geben, dass er wahrscheinlich bei den Hawks doch nicht so gut reinpasst. Aber ich denke mir halt, er hat von all den Top-Kandidaten das beste Skillset, um in der NBA direkt zu funktionieren. Das war so ein bisschen
ich eine Tendenz, weil
deswegen
du,
war ja deswegen war meine Herangehensweise so. Ich fand es schwer. Ich würde vielleicht sogar mich so festlegen. Ich habe gar nicht diesen einen roten Faden. Ich habe versucht bestmöglich für die Teams zu picken, aber manchmal habe ich auch gesagt, ey, der ist einfach so viel besser als der Typ, der dahinter kommt. Ich muss den davor picken.
Ja, also ihr habt heute, glaube ich, das perfekte Szenario, denn ich habe so gepickt, wie ich denke, dass der Draft aussehen wird. Hab aber trotz allem auch das, was Björn gemacht hat, im Hinterkopf. Also, ich würde sagen, der Number One Pick, also in den meisten Mock Drafts ist es aktuell Zachary Risacher, der Franzose. Yeah. Wenn aber ich die Wahl hätte, dann wäre das nicht mein Number One Pick. Ich glaube, das wäre nicht mal ein Top 3 Pick bei mir.
Dankeschön! Dankeschön! Ja, und jetzt sag mir bitte deinen Number One Pick.
Also entweder gehe ich dann, ich ignoriere es komplett und nehme Alex Saar, oder ich habe das Gefühl, dass du Reed Shepard vielleicht?
Alex Saar ist der Number One Pick. Gemacht. Das ist der beste Verteidiger im Draft. Der hat den NBA-Körper. Der hat zwar keine offensiven Skills, aber der hat die Defense, die direkt in der NBA funktioniert. Und da muss ich nicht viel auf Potenzial draften, sondern ich drafte auf Skill. Und deswegen ist für mich Alex Saar der Number One Pick. Und Risacher und wie sie alle heißen, ey, da sind so viel Potenzial-Picks dabei. Du kannst auch sagen, dass Risacher der nächste, was weiß ich, Alter, wie heißen die alle? Diese ganzen Euros, die nie was wurden in der NBA. Das kann ja alles passieren.
Ey, ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen bei Risacher. Also,
ich auch.
Kann der Onball überhaupt mal jemals kreieren für sich selber auf einem hohen Level? Dann ist es jemand, der überhaupt kein Playmaking mitbringt. Also ist irgendwie kein Connector. Das ist so dieser klassische 3-and-D-Guy, den wir, glaube ich, in anderen Drafts irgendwo als späten Lotterie-Pick diskutieren würden. Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ich habe mir den wirklich im Detail angesehen und dachte mir, das ist schon spannend, also dass den viele als Number One Pick sehen. Und Björn hat es gesagt, also Alex Saar, muss ich übrigens sagen, charakterlich finde ich das auch nicht so geil als Outlook, dass ein Spieler sagt, hey, ich lehne eure Einladungen ab, ich möchte nicht zu den Atlanta Hawks, ich möchte eine größere Rolle, ich sehe mich nicht als Fünfer, ich sehe mich als Vierer, ich möchte viel den Ball in der Hand, ja, okay, wir wissen, du willst deinen Weg zu den Washington Wizards, willst du irgendwie durchtanken, weil die Wizards haben eine riesengroße Lücke im Frontcourt, du würdest dort wahrscheinlich unglaublich viel den Ball bekommen. Aber warum sagst du nicht einfach, hey, ich habe genau das defensive Profil, was die Atlanta Hawks brauchen. Ich bin ein Typ, der kann einen Perimeter verteidigen. Ich bin gut in der lateralen Bewegung, im Backpedaling. Ich habe eine gute Rim Protection. Ich bin ein saugeiler Rollman. Hey, lass mich mit Trae Young doch zusammen mal die Liga aufmischen. Ne? Und das finde ich einfach unglaublich schade, dass er sich anscheinend diesen Weg irgendwie so ein bisschen versperrt. Ich bin aber total bei Björn. Also wenn die Atlanta Hawks einfach sagen, hey, wir pfeifen komplett drauf, ja, dann hast du halt kein Workout bei uns gemacht. Wir picken dich halt trotzdem. So, und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt sagst, hier als Number One Pick, du möchtest komplett schon von Anfang an in der NBA ein schlechtes Bild abgeben und sagen, ja, okay, ich habe keinen Bock auf die Atlanta Hawks, im besten Fall tradet mich gleich weiter. Machst du das wirklich? Nein, wirst du wahrscheinlich nicht tun. Deswegen, ich würde sagen, der logische Pick hier ist aufgrund der aktuellen Berichterstattung Zachary Risacher. Alex Saar ist für mich der logische Pick und deswegen würde ich einfach sagen, wir einigen uns gemeinsam auf Alex Saar. Ich muss dann zwar jetzt meinen Mock-Draft dann dafür ziemlich umwerfen, aber genau, ich weiß ja nicht, vielleicht nimmst du ja ihn dann an der 2. Ich weiß ja nicht, wen du in den Wizards dann packst anstatt Alex Saar. Wen hast du denn dann anstatt an der 2?
Was ich vorher noch ganz kurz machen würde, nachdem ich glaube, dass viele sich auch mit diesen Spielern jetzt gar nicht so viel auskennen werden, vielleicht, dass wir immer so ein bisschen Hintergrund geben. Also damit ihr es einmal gehört habt, Alex Saar, 2,13 Meter, 2,15 Meter, großer Big Man, hat eine unglaublich lange Wingspan.
2,24 Meter wurde gemessen, ja.
Genau, 2,24 Meter. Wird so ein bisschen verglichen mit Evan Mobley, was ich persönlich ein bisschen zu hoch finde. Also ich finde, Evan Mobley ist deutlich besser als Alex Saar. Ich glaube, so Nick Claxton ist eher ein guter Vergleich. Wenn er jetzt in die Liga kommt, hat in der NBL gespielt, also in der australischen Liga, ist selber aber Franzose, genauso wie Risacher. Übrigens, der nächste Number One Pick nächstes Jahr soll auch wieder Franzose sein. Also die Franzosen reißen gerade komplett ab im Draft. aber ja, Alex Saar haben wir beide dann an der 1. Und ich bin dann tatsächlich mit Risacher gegangen an der 2, weil ich mir einfach dachte, ey, die Wizards haben eh nichts zu verlieren. Die haben meiner Meinung nach ein Team, was du auch komplett umstellen kannst. Und warum denn nicht? Also warum dann nicht jemand picken mit so viel Upside? Weil ich mag auch die Spieler dahinter ja jetzt nicht besonders. Es ist nicht so, dass da noch 2, 3 Sleeper sind. Außer einen, über den reden wir gleich. Und ich hoffe aber, dass der erst von den Spurs gepickt wird, ein bisschen später. Deswegen, ich habe Risager dann tatsächlich an der 2. Risager, für alle, die ihn nicht kennen, ist 2,5 Meter groß. Auch eine lange Wingspan von 2,8 Meter, 2,10 Meter. Wird aber, wie gesagt, halt aufgrund von Potenzial gedraftet, soll im Idealfall mal ein 3-and-D-Player werden in der NBA. Aber wie Max schon gesagt hat, ey, ob das auf dem Niveau funktionieren wird, großes, großes Fragezeichen scheinbar von uns beiden. Die Comparisons, die Vergleiche, die gezogen werden, sind Mike Miller und Danny Avdija. Das alleine zeigt mir schon so, ey, Leute, ja, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gesagt in meinem Video, er sieht aus wie Rudy Fernandez auf einer Saftdiät. Also der Typ hat halt auch 15 Kilo zu wenig gerade für die Liga. Und ich weiß auch nicht, ob er den Körper hat, um wirklich aufzubauen. Und also bei den Hawks, glaube ich, wird er so schnell so krass untergehen. Deswegen, ich hätte ihn lieber bei den Wizards, wo er sich ohne Mediendruck einfach entwickeln kann. Und man schaut in 2, 3 Jahren, was aus ihm wurde. Deswegen habe ich ihn bei den Wizards tatsächlich jetzt mal an der 2 gedraftet.
Ja, bei ihm ist wirklich so das Potenzial, wo es hingehen kann, mit das spannendste Thema. Bei Alex Saar hast du halt einfach schon diesen defensiven Skill, den ich jetzt nicht als elitär betiteln würde, aber ich hätte da schon Vertrauen in diesen Skill. Und wenn Saar halt sich auch noch vielleicht diesen Jumper und Dreier draufpackt, die Mechaniken sind da, die Ansätze sind da. Mhm. Also Evan Mobley ist, also du hast ja gerade eben schon die Comparisons angesprochen, also wenn ich Evan Mobley als Comparison nehme und auf der anderen Seite nehme ich Danny Avdija, den ich eigentlich auch echt gerne mag, also dann weiß man schon, dann weiß man schon so, in welche Richtung das geht. Ich bin jetzt immer überlegen, ob ich anstelle der Wizards dann wirklich mit Zachary gehen würde. Bei den Wizards ist halt wirklich eigentlich, die brauchen halt gefühlt alles.
Alles. Ja, du kannst machen, was du willst. Deswegen, du kannst jetzt auch sagen, du nimmst Reed Shepard an der 2. Es ändert, glaube ich, auch nichts.
Ja, das ist, bin ich auch gerade am Überlegen. Die Bigs sind mir nicht gut genug, dass ich sagen würde, die picke ich an der 2. Die anderen Bigs, also so Donovan Clingan und Zach Edey oder sowas in der Richtung, das wäre super wild. Also wenn die Wizards dann sagen würden, okay.
Zach Edey an der 2.
das wäre aber schon geil, Alter, wenn die sich da einfach vor dem Frontcourt so 2,23 Typen reinpacken, der 135 Kilo wiegt. Also, bin ich gespannt, ob du Zach Edey überhaupt in der Lotterie mit dabei hast. Nee, pass auf, dass ich mein Ranking jetzt nicht auch komplett über den Haufen werfen muss, weil wenn ich jetzt Shepard 1 hochziehe auf die 2, dann ist komplett erstmal alles durcheinander. Deswegen sage ich auch, okay, Zachary an der 2 zu den Washington Wizards auch, wenn ich mir denke, gut, da wird da auch kein Unterschied. Er wird bei den Hawks, er wird die Hawks nicht aus dem Loch rausziehen und er wird bei den Wizards auch irgendwie kein großer Unterschiedsspieler sein. Da kriegt er vielleicht ein bisschen öfters den Ball in die Hand. Aktuell sehe ich ihn eher so als Off-Ball-Guy mit guten Cuts, guten Laufwegen und so weiter und so fort. Hat den Dreier jetzt auch mal ein Jahr gut getroffen. Das muss der übrigens auch erstmal bestätigen. Das ist auch, finde ich, immer so ein Thema. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Fan, über den reden wir später noch, über Tristan da Silva. Der hat jetzt 4 Jahre im College bewiesen, ich kann mich steigern, ich bin konstant in meinen Leistungen. Und deswegen sind Björn und ich ja auch immer so ein bisschen Freunde davon zu sagen, hey, warum bleibst du denn nicht noch ein 2. und 3. Jahr im College, um so ein bisschen deine Leistung zu bestätigen, um zu festigen. Aber damit wir jetzt vorwärts kommen an der 2, okay, komm, gehen wir mit Zachary Risacher und haben dann hier zumindest mal die ersten beiden Picks abgehakt. An der 3, die Houston Rockets. Und bevor wir da jetzt reingehen, möchte ich einmal ganz kurz in den Raum werfen, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Rockets sagen, ey, dieser 3. Pick und das, was da alles auf uns wartet, das ist uns nicht gut genug. Wir traden nach unten. Will ich einfach mal nur, ich glaube generell, dass es ein spannender Draft sein kann bezüglich Trades. Deswegen will ich das einfach mal nur in den Raum werfen und ich gehe an der 3 und ich bin sowieso sein allergrößter Fan, Reed Shepard. Ich glaube, ich bin noch nicht der einzige Fan. Ich würde sagen, Houston ist echt ein schwieriges Pflaster, weil da sind so viele junge Spieler und du musst dann erstmal überhaupt Minuten bekommen neben einem Cam Whitmore, neben einem Amen Thompson, neben einem Jalen Green in Schengen und so weiter. Also gefühlt wollen da 4 Leute den Ball haben und Reed Shepard ist auch jemand, der viel mit dem Ball anfangen kann.
Das ist eine Steelmaschine, 2,5 Steals, für euch 1,87, 1,88 groß, ist ein ganz guter Verteidiger, hat den Dreier mit 52,1% getroffen. Das waren nicht nur Catch-and-Shoot-Dreier, sondern er kann sich den Wurf auch wirklich selber kreieren. Und was die Rockets brauchen, ist Shooting, weil ich glaube, die waren letzte Saison irgendwie an Position 26 oder 27 von draußen. Und dann nehme ich hier einfach den Best Player Available und gehe mit Reed Shepard. Wie ja. siehst du ihn? Und wen hast du an der 3?
Nee, ich sehe es erstmal insofern wie du, dass ich sage, ich kann mir total vorstellen, dass die Rockets diesen Pick hergeben, weil es eigentlich keinen Sinn macht für sie. Ja, Reed Shepard ist der Best Player Available. Da bin ich bei dir, bester Shooter in College. Aber ich denke mir halt, ey, ich habe Van Vliet, Dylan Brooks, Jalen Green, Amen Thompson. So, warum brauche ich jetzt noch einen Guard? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Außer, ich rechne schon damit, dass Van Vliet möglicherweise in ein, zwei Jahren gehen wird und ich baue mir Shepard im Hintergrund auf. Aber dafür ist Shepard dann auch wieder nicht der Spieler. Also ich erwarte nicht, dass Shepard irgendwann eine NBA-Offense als Starter leitet.
Ja, auf gar keinen Fall. Nee, als genau. sekundärer Guy auf jeden Fall im Backcourt, aber dass der dann eine Offense leitet und anführt, puh.
Das ist sehr, sehr schwierig. Und bei ihm, das ist der erste von zwei Spielern, wo ich wirklich Bedenken habe, wird sich das auf die NBA übersetzen lassen, was er im College gemacht hat. Weil er war ein sehr, sehr guter Shooter, klar. Und er war ein guter Helpside-Verteidiger und hat da immer ein bisschen auf die Steals auch gegambelt und hat dadurch Steals geholt. Er ist kein guter On-Ball-Verteidiger. Er ist kein Lockdown-Defender. Daher kommen diese Steals nicht. Und er ist einfach nicht besonders groß, er ist nicht der athletischste. Wir wissen gerade in der NBA, wie hart es ist, ein Guard zu sein, wie schnell du da sein musst, wie explosiv. Mhm. Und das bringt er halt gar nicht mit und dann hat er die Größe nicht. Also ich habe mir gedacht, so ein Spielertyp wie er muss eigentlich 1,95 plus sein. Weil dann kannst du Donte DiVincenzo sein, dann kannst du diese Jungs sein, die auf dem Level spielen können. Und da fällt es nicht so auf, dass du nicht der Schnellste bist, weil du hast einfach die Größe, um irgendwie klarzukommen. Und Donte ist nochmal ein 100-mal besserer On-Ball-Verteidiger, als es Reed Shepard höchstwahrscheinlich jemals sein wird. Es ist schwierig. Also wenn ich die Rockets wäre, ich glaube, ich würde von dem Pick wegdraften. Traden. Wenn ich jemand picken müsste, dann würde ich vielleicht echt tatsächlich auf Kapital ein bisschen draften und sagen, ey, weißt du was, wir draften den jetzt mal. Möglicherweise. Aber sie entwickeln den dann ja nicht. Das stört mich eben. Sie haben halt schon 4 Guards vor ihm. Ich glaube, der bekommt halt einfach 0 Spielzeit bei denen. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Problem.
Die bräuchte eigentlich noch jemanden im Frontcourt, aber die Spieler sind halt einfach von der Klasse her. Deswegen sage ich ja, den dritten Pick abzugeben, ergibt voll Sinn. Also wenn irgendwie ein gutes Angebot auf dem Tisch liegt und jemand anders sagt vielleicht, hey, wir brauchen unbedingt Reed Shepard, dann Reed Shepard könnte ich mir zum Beispiel mega gut bei den Magic vorstellen, ja. Da wird seine Größe vielleicht nicht so auffallen. Das ist ein exzellenter Shooter, aber die Magic haben jetzt halt leider nicht die geilsten Picks. Für die Rockets ist das auf jeden Fall eine super schwere Situation, weil ein Flügelspieler, wie willst du den entwickeln? Ey, du musst dich erstmal drum kümmern, dass du Amen Thompson und Cam Whitmore genügend Minuten gibst.
Genau, Cam Whitmore gibt's auch noch.
Genau. Ja, also deswegen,
Auch die Spurs, finde ich, sind tatsächlich ganz interessant für ihn, weil die Spurs, glaube ich, freuen sich immer, wenn sie ein bisschen Shooting bekommen, wenn sie mit Wemby und da fällt es zum Beispiel nicht so auf mit Reed Shepard. So, da kann der sich wiederum entwickeln. Aber bei Houston tue ich mich echt schwer. Ich bin aber auch bei dir. Ich will jetzt nicht, dass Houston an 3 irgendwie Donovan Klingon pickt, einfach nur, weil sie ihn picken müssen. Das ist auch Bullshit.
Stell dir mal vor, die Rockets sagen, wir wissen ganz genau, Grizzlies, dass ihr den an der 9 haben wollt. Dann ruf's einfach, ganz ehrlich, als GM, ich wäre, wie gerne ich da mal dabei wäre. Ich habe den dritten Pick, ich bin Rockets GM. Und dann sage ich, okay, ich schau mal so hinter mir. Spurs, keine Ahnung, vielleicht haben die Interesse an Reed Shepard. Ich weiß aber auf jeden Fall, das Team möchte den und den Spieler. Dann einfach frech anzurufen in Memphis und zu sagen, ey, also wir würden jetzt Donovan Klingon nehmen. Wie sieht's aus? Was habt ihr denn zu bieten, ein Angebot? Weil ich glaube, so muss es eigentlich laufen, oder? In der Draft-Nacht. Also du musst ein bisschen pokern und die anderen auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Weil das liegt so krass auf der Hand, dass die Memphis Grizzlies hier eventuell mit einem Center gehen wollen, damit sie mal Triple J, Brandon Clark wieder auf der 4 spielen können. Das will ich einfach nur so als Gedanke mit in den Raum werfen. Auf was wollen wir uns einigen? Wollen wir trotz allem Reed Shepard nehmen und sagen, es ist einfach der beste Spieler, der available ist zu diesem Zeitpunkt und dann können die Rockets ja damit machen, was sie wollen, traden und behalten, was auch immer. Oder möchtest du einen anderen Spieler picken?
Ich komme echt nicht über dieses Thema hinweg, dass die halt schon 4, 5 Guards haben. Also der wird halt niemals spielen. Deswegen, nee, es macht für mich keinen Sinn, den besten Spieler available zu picken, weil du entwickelst ihn nicht und dann dadurch ist auch kein Trade-Asset für die nächste Zeit. Ich guck gerade echt so ein bisschen die Liste runter und bin jetzt gerade fast dabei, dass ich sage, ey, gib mir Mattus Buzelis. Mhm. Lass mich den vielleicht draften, weil den kann ich auf den Wing wenigstens stellen und teilweise auf die 4 und dadurch bekommt der ein bisschen mehr Spielzeit und vielleicht wird aus ihm was. Bei ihm bin ich aber auch überhaupt kein großer Fan überhaupt, dass er in der NBA irgendwas wird. Deswegen, ich komme hier gerade nicht weg von diesem Houston-Thema. Ich glaube, ich würde jetzt richtig in Panik geraten und sagen, entweder trade mir den Pick oder gib mir echt einen Wing. Also dann gib mir Mattus Buzelis und ich schaue, ob ich aus dem was mache.
Okay, wir halten mal fest. Ich gehe mit Reed Shepherds. Mhm. Wir haben aber in der Hinterhand, wir traden diesen Spieler oder die Rockets picken den vielleicht Pick. Doch. Genau, oder die Rockets picken nach Need. Also, dass sie sagen, ja. Seles ist auf jeden Fall, wäre ein guter Help-Defender neben Şengün. Also, ich glaube, es gibt schon ein paar ganz gute Argumente, dass man, könnte aber auch sein, dass sie sagen, hey, wir riskieren einfach komplett alles. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, der komplett crazy ist. Der Bruder von Jalen Williams, Cody Williams, den sehe ich überall unter den Top 5 oder auch ja, in der späten ersten ja. Runde. Also, das
ich gerade auch.
Es gibt so viele Spieler, da musst du so ein bisschen für dich selber beantworten, was glaube ich denn, was ist der maximale Outcome von zum mhm. Beispiel einem Cody Williams. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, das Beste, was aus ihm werden könnte, wäre vielleicht so ein Jaden McDaniels von den Timberwolves, wenn er sich vielleicht noch irgendwie Masse drauf mhm. packt. Aber ey, genau, wir wollen jetzt nicht zu viele Themen auf einmal aufmachen.
Ja.
Wir einigen uns mal darauf, die Wahrscheinlichkeit, dass die Rockets diesen Pick traden, ne, ist sehr, sehr hoch. Genau,
ja.
Und dann würde ich sagen, okay. wir machen weiter mit den Spurs, weil da bin ich mir ziemlich sicher, die Spurs in der 4 werden ihren Pick nicht traden. Also wenn, dann traden die nach oben, nicht nach mhm. unten. Wen hast du an der 1? Also ich habe mir schon gedacht, Prio Nummer 1 für die Spurs sollte eigentlich schon ein Point Guard sein. Bei denen ist es natürlich super spannend. Die können halt die Wette eingehen. Sind Point Guards wie Topic, Castle, Carter und so weiter, sind die vielleicht auch noch an der 8 da? Weil die picken yeah. so kurz hintereinander. Wen hast du, ich bin mir zu 100% sicher, ich habe hier einen Spieler, den du nicht hast. Jetzt hau erstmal du raus.
Okay.
Wen hast du zu den Spurs? Hast du einen Shooter genommen? Hast du einen Point Guard genommen? Stellst du jemanden an die Seite von Wemby?
Genau, also nochmal für euch, die Spurs haben den 4. Pick und eben auch den 8. Pick in diesem Draft. Deswegen, man kann ein bisschen pokern mit den Talenten, die noch available sind. Ich bin, ja, ich habe zwei. Das Komische ist, den Must-Have-Spieler würde ich als Spurs an der 8 picken, weil ich glaube, er ist noch da. Und mhm. ich würde an der 4, würde ich aber jemanden picken, der mir aus dem College-System wahrscheinlich mit am besten gefallen hat in diesem Jahr. Und das ist Stephon Castle.
Ja,
ich liebe Stephon Castle als defensiv orientierten Guard. Der Junge hat nämlich die Größe, der ist ein unglaublich aggressiver Point-of-Attack-Defender, also kann On-Ball verteidigen, kann natürlich auch Helpside verteidigen, ist herausragend einfach von seiner Länge, von seiner Athletik und ist halt ein reiner Defender. Und ich glaube, dass du damit bei den Spurs auf der Guard-Position auf jeden Fall was reißen könntest. Ich fände das auch geil. Stell dir mal vor, Pick-and-Roll-Defense von Castle und Wemby zusammen. Stelle ich ja. mir richtig unangenehm vor für gegnerische Teams. Also er und wurde College Champion jetzt in seiner Freshman Season bei UConn. Also ich habe an der 4 bei den Spurs Stephon Castle. Ich weiß nicht, ob sich sein offensives Game je entwickeln wird. Auch hier muss man wieder sagen, das zieht sich so ein bisschen durch diesen Draft tatsächlich. Unter den ersten 10, 15 Picks hast du wirklich viele Leute, wo du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, ob die Seite des Balles jemals sich für den entwickeln wird auf NBA-Niveau. Und das ja. weiß ich auch bei Castle gerade nicht, weil es wird dann immer drüber geredet, ja, Castle könnte vielleicht auch die 1 spielen in der NBA, er hat da Tendenzen gezeigt. Ey, wenn du kein Einser bist, dann bist du kein Einser. Ich will mhm. keinen umgelernten Einser von Shooting Guard auf 1 für die NBA. Das macht keinen Sinn. Der Typ ist ein Shooting Guard, der nicht wirklich werfen kann, der nicht wirklich sich Offense kreieren kann. Das ist ein Problem. Aber ich finde, seine On-Ball-Defense als Guard ist so stark. Und er ist auch hier wieder dann der Best Player Available, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich Castle an der 4.
Alter, ich liebe diesen Mock-Draft. Ich wusste, dass es heute geil wird. Also, okay. ich muss Björn erstmal in ganz vielen Punkten zustimmen. Stephon Castle, absolut geiler Spieler und kann mir auch vorstellen, dass der an der 4 weggeht. Man muss für die Spurs, wenn man jetzt reingeht, diesen Mock-Draft, finde ich, die Frage beantworten, okay, was möchte ich für einen Spielertyp haben? Und ich habe mich dazu entschlossen, ich möchte wirklich einen reinen klassischen Point Guard, der ein guter Driver ist und der mir diese Offense mal leiten und lenken kann mit einem Ceiling, was weiß Gott, wo er sein kann, aber auch einen Floor, der da sein kann, dass er in 3 Jahren wieder aus der Liga raus ist. Und ich picke jetzt jemanden, das ist, glaube ich, sehr, sehr gewagt, aber egal, ich mach's einfach. Ich gehe mit Nikola Topic als Point Guard. Das ist für euch ganz kurz, Topic ist 1,98 groß, ist das nächste serbische Supertalent, hat einen sehr, sehr kleinen Wingspan, da hat sein Camp mega lange drüber gelogen, dass der Wingspan irgendwie 2,10 Meter ist, was nicht geil ist, einfach über sowas so krass einfach Lügen zu verbreiten. Am Ende hat er sich jetzt noch die Achillessehne angerissen, ist fraglich, ob er sowieso sofort zum NBA-Start mit dabei sein kann. Aber was ich bei Topic so unglaublich mag, ist sein Drive und dass er einfach im Pick-and-Roll unglaublich gut aussieht. Und für mich gibt es der wichtigste Playtype in der heutigen NBA ist im Pick-and-Roll gute Entscheidungen zu treffen. Das fehlt mir einfach bei den Spurs so komplett. Wie oft haben wir uns die Saison angesehen und gesagt, ey, warum spielt ihr nicht den Pass auf Victor Wembanyama? Warum seht ihr das nicht? Und Topic hat so ein bisschen das Auge und das Potenzial, darin gut zu sein. Topic ist ein ganz anderer Spieler als Stephon Castle, deswegen kann man die beiden gar nicht vergleichen. Ja. Man muss einfach da sagen, okay, Björn hat die Priorität, Defense, geiler Verteidiger, jemand, der sich sehr, sehr gut Offball bewegt, der in der Pick-and-Roll-Defense absolut geil aussieht und ich bin halt so ein bisschen in die Richtung, okay, ich möchte jetzt einen Floor General haben. Das Ding ist, ich weiß nicht, Topic kann natürlich auch noch in der 8 verfügbar sein oder sogar noch später, aber ich hätte den einfach gerne bei den Spurs und deswegen gehe ich mit Topic an der 4.
Okay, kann ich so unterschreiben und ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, für mich ist Topic dann an der 8 bei den Spurs. Also ich hoffe einfach, dass er bis zur 8 available ist.
Aber das Risiko würde ich auch vielleicht eventuell eingehen. Ich finde das gar nicht schlecht zu sagen an der 8, weil die Pistons brauchen ihn nicht, die Hornets brauchen ihn nicht, die haben LaMelo Ball und die Blazers könnten gefährlich sein. Ja
genau, aber ja, ich fände es geil, weil ich hätte dann wirklich so einen Backcourt aus Castle und aus Popic, was krass wäre.
Noch Devin Vassell, Sohan, also das wäre schon nice.
Und dann Wemby, also das wäre wirklich ein sehr starker Draft. Innerhalb von 2 Picks dann dein Team wirklich deutlich besser gemacht. Aber ja, es hat die Frage mit Popic, ob er an der 8 noch available sein wird. Was dafür spricht, dass er noch verfügbar sein wird, ist der Achillessehnenriss. Ich glaube schon, dass das einige natürlich so ein bisschen stört, so als hat er sich die Achillessehne gerissen. Das mit der Wingspan habe ich nicht mitbekommen. Hast du denn die Werte jetzt, was seine eigentliche Wingspan sein soll?
Ja, 1,97, kleiner als seine Größe. Also nicht
minimal,
so geil für ihn.
Minimal negative Spannweite, das ist wirklich nicht so geil. NBA Prospects haben eigentlich immer überdurchschnittliche Spannweiten.
Das ist auch nicht der beste Verteidiger. Das ist eine Kombination, macht die Jams jetzt sicherlich auch nicht so happy. Also
Ja, aber wie du sagst, unglaublich guter Slasher, unglaublich hoher Basketball-IQ, 1,98, geile Größe für einen Point Guard, muss man auch einfach sagen. Und okay, dann einigen wir uns da drauf. Also du nimmst da Topic an der 4 bei den Spurs, ich nehme Castle, nehme aber an, dass Topic danach noch available ist. Und ich muss noch eins dazu sagen, ich glaube, wenn das eintreffen würde, was ich ja gesagt hätte, dass die Houston Rockets an der 3 Reed Shepard nicht nehmen, dann glaube ich, müssten die Spurs aber zuschlagen. Ich glaube, die Spurs würden eher Reed Shepard nehmen, als dass sie Castle draften. Selbst wenn sie Castle mögen. Aber ich glaube, sie würden dann eher Shepard draften, das noch zur Vollständigkeit halber. Ja, und dann sind wir an Nummer 5 bei Detroit, die eigentlich meiner Meinung nach nichts brauchen, außer jemand, der diesen ganzen Haufen mal zusammencoacht, weil die haben meiner Meinung nach alles. Also Detroit ist für mich eins der tiefsten jungen Teams der Liga, was die enttäuschendste Saison letztes Jahr gespielt hat. Ich weiß nicht, was du da hast. Ich hatte ursprünglich Mattis Bouzelis, aber
ich auch. Ich habe ihn dort. Also,
ja, okay,
weil
ich
hatte
ihn ja abgegradet. Aber ja, dann mach du den Case für ihn an der 5.
Ja, also ich denke, dass das die Position ist, wo man sich noch am ehesten verstärken kann. Man möchte anscheinend ja auch von Tekio jetzt ziehen lassen. Der ist Restricted Free Agent. Da gibt's unglaublich viele Interessenten in der NBA und der passt auch nicht so wirklich in die Timeline. Und ich glaube einfach, dass Bouzelis gut neben Jalen Duren funktionieren kann. Das ist ein guter Help-Defender. Ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass der seinen Dreier wiederfindet. Der hat in der Highschool hat er den über 40% getroffen. Jetzt in der G-League hat er brutale Probleme gehabt mit der NBA-Range. Ist 2,05 Meter groß, hat einen Wingspan von 2,08 Meter. Ist jemand, der auch sehr, sehr gut zum Korb kommt. Hat witzigerweise irgendwie so ein bisschen die Deutschen gescoutet. Also hat viele Züge von Franz Wagner, liebt diesen One-Legged Fadeaway von Dirk Nowitzki. Und
viele mögen den tatsächlich nicht und glauben nicht so wirklich an den. Ich glaube, dass der im richtigen Setup, ja, Björn hebt die Hand, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, dass der im richtigen Setup echt ganz gut aussehen kann. Also, wenn der einen großen Big neben sich hat und vor allen Dingen so jemand wie Cade Cunningham, der ihn dann, weil das ist ein super Cutter, das ist jemand, der tolle Lob-Abschlüsse hat, der im Fastbreaks gut ist, ich glaube, dann könnte Mattas echt ganz gut aussehen und deswegen pick ich den an der 5 zu den Pistons, okay. Weil im Backcourt brauchen die, also sehe ich jetzt zumindest irgendwie nicht, und dass du dann neben Jalen Duren einen Klinge einpackst oder einen Zach Edey, das ist, vielleicht könnte man noch sagen, dass man so irgendwie ein bisschen auf die größeren Flügelspieler geht, kannst du wieder Cody Williams mit reinwerfen oder vielleicht auch so jemand, ne, wie Tristan Da Silva finde ich ein bisschen zu alt, den möchte ich bei einem anderen Team, die Giants Alone könnte man vielleicht sich da auch noch vorstellen, aber ich nehme Mattas Buzelis und genau, deswegen wäre das mein 5. Pick. Wen hast du jetzt dort? Weil du hast ihn ja hochgezogen.
Ja, ich habe das hat voll meinen Draft gekillt. Ich hätte das vorhin nicht machen sollen, weil da so schnell bin ich jetzt nicht, dass ich schnell alles
tausche. Aber du kannst ja immer noch dabei bleiben. Du hast ja nur gesagt, du könntest dir vorstellen, dass die Rockets nach Need picken. Und dann bleibst du trotz allem immer noch an der 5 mit bei den Pistons, gehst noch mit ihm.
Genau, da hatte ich eben Mattas Buzelis. Ich bin sehr, sehr low, was seine Erwartungen angeht. Also ich habe als erstes beim Scouting mir wirklich gedacht, so ja, das ist einfach nicht Franz Wagner. Also er wäre gerne Franz Wagner, ist es aber nicht. Er hat weder die Handles noch die offensive Shot Creation.
Warte, ich muss kurz den gemeinen Spruch bringen. Von den Shooting Numbers her in der Saison ist er Franz Wagner.
Nicht mal das, weil Franz ist, glaube ich, bei 29% Dreier und der ist ja 22% in der G-League. Ja, also ja. Buzelis ist schon hart am Abkacken. Ich finde es gut, dass du die Highschool-Nummer noch gecheckt hast. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Das ist natürlich ein ganz guter Indikator, dass der Dreier vielleicht doch wieder fallen könnte. Aber ich bin bisher wenig überzeugt, wirklich. Also
dem fehlt voll die Kraft beim Wurf. Das sehe ich echt selten bei Spielern, dass er das nicht schafft, sich an die NBA-Range zu adaptieren.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Das ist, genau. Also ist ganz oft zu kurz, hat seinen Wurf dann auch so ein bisschen verändert. Ja, genau, deswegen spannend, ob er den, wenn er den draufpacken würde, dann wäre er halt ein Herbstside-Vierer mit einem Dreier. Also das wäre dann schon ganz nice, aber hätte Fahrradkette, da muss man halt auch drauf wetten, gell?
Genau, und was ich halt auch viel gesehen habe, ist immer, dass sein stärkster Skill wird immer betitelt mit, er ist ein guter Herbstside-Defender, wo ich mir denke, ey, und den pick ich an der 5? Also einen Typen, dessen größte Stärke ist, Herbstside-Defender zu sein.
Hör auf, ich glaube, wir haben die Leute gerade reingeholt, dass sie den Draft feiern. Also jetzt komm nicht mit.
Ich glaube nicht. Die Leute warten gerade alle nur auf Bronny und denken sich, wer sind diese ganzen Namen? Ja, okay, lassen wir ihn an der 5 bei den Pistons, aber ja, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Okay, dann mache ich weiter an der 6. Ja. Und da könnte ich jetzt, bin ich mal gespannt, wo du ihn irgendwann angesiedelt hast, aber ich habe ihn hier jetzt tatsächlich. Zweifacher College-Champion Donovan Klingon. Big Man.
Okay.
Die Hornets können immer Size gebrauchen, können immer Bigs gebrauchen. Und er ist ein interessanter Spieler. Er war einer der besten Verteidiger am College. Er hatte, ich habe die Stats nicht mehr vor Augen, aber ich meine, es waren 2,5 bis 3 Blocks irgendwie pro Spiel.
Warte, ich hab's hier, 2,5 Blocks hatte er, ja, genau.
Ja, genau, glaube ich so um die 13 Punkte. Und er ist einfach ein unglaublich wichtiger Systemspieler für UConn gewesen. Wenn man so will, auch der Star irgendwo von UConn, aber halt vor allem durch seine defensiven Skills. Er ist ein unglaublich guter Pick-and-Roll-Verteidiger für seine Größe. aber halt auf College-Level. Und das ist genau mein Punkt. Ich weiß einfach nicht, ob sich seine Größe und sein Speed übersetzen lässt auf NBA-Niveau. Weil sobald du diese Pick-and-Roll-Defense, die er da gespielt hat, plötzlich gegen NBA-Guards spielen musst, weiß ich nicht, ob du noch hinterherkommst. Also unter College Guards, die ja schon zu den Besten der Welt gehören in der Division One, der Sprung, es in die NBA zu schaffen, ist so gering. Da sind wirklich nur die allerbesten Spieler, schnellsten, explosivesten Guards. Und ich sehe einfach beim besten Willen nicht, wie sich da 2,16 Meter Big Man, der ein bisschen schwerer ist und ein bisschen auch schwerer auf den Füßen ist. Ich weiß nicht, wie der sich da in der Defense behaupten will gegen diese Guards. Ich glaube, die spielen dem vom Feld, so leid es mir tut. Und aber ich denke trotzdem, dass er so ein großes Talent ist, dass du es irgendwie wagen musst. Zweifache College-Champion bedeutet auch was. Die Hornets, ich würde ihn an der 6 picken, um zu sehen, was es wird. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob viel daraus werden wird.
Ja, jetzt mache ich mal den Björn und update euch ein bisschen. 2,18 Meter groß. 2,31 Meter Wingspan, 20 Jahre jung. Übrigens für UConn, das wird eine Aufgabe, den dritten Titel einzufahren, weil die jetzt Stephon Castle abgeben, Donovan Klingern abgeben. Also mal schauen, ob ihnen das auch dann gelingt. 13 Punkte im Schnitt, 7,4 Rebounds, 1,5 Assists, 2,5 Blocks am Korb, natürlich mit 63,9%. Echt sehr, sehr stark. Hat auch ein paar ganz nice Ansätze, so was so Passing angeht und das auch als Rollman. Also dafür, dass der wirklich so groß und so wuchtig ist. Es gibt nur einen, der halt noch wuchtiger ist und das ist halt Zach Edey. Der wiegt halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Kilo mehr. Ich seh das auf jeden Fall, dass das passieren könnte. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, dass die Hornets dann schon so ein bisschen auch vielleicht sagen, okay, Mark Williams ist dann nicht unsere Zukunft auf der 5. Also deswegen will ich das einmal ganz kurz mit reinwerfen. Ich habe tatsächlich mich dazu entschlossen, dass ich jemanden möchte, der jetzt vielleicht an der Seite von LaMelo Ball und von Brent Miller ganz gut funktionieren kann.
Ah, ich weiß, wen du hast. Geil.
Ja, glaubst, sag.
Ich glaube, du hast Castle, weil du hattest Castle bisher noch nicht, oder?
Nein. Wobei Castle auch echt nicht, ja, Castle ist auch echt ein guter Pick. Aber ich habe jemanden, der so ein bisschen ähnlich ist, ist Devin Carter. Für euch, ja. Devin Carter ist so, ja, einer der krassesten Dogs, wie man das immer so sagt, in dieser Draft Class, bringt mit Shooting, Rebounding, Defense, guter Screens, Hustle Mentality. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Connector der Offense. Ich glaube, der kann zwischen LaMelo Ball und Brent Miller einfach ganz gut funktionieren. Und ich brauche neben LaMelo Ball mal wirklich jemanden, der Defense spielen kann. Und der Typ ist wirklich, der wirkt schon sehr, sehr reif in seiner Körpersprache, in seiner Defense. Er hat auch 3 Jahre am College absolviert, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, war in South Carolina, war dann 2 Jahre noch in Providence, trifft den Dreier mit 6,8 Attempts bei 37,7%, 19,7 Punkte. Ist ein Typ, der hat es mir irgendwie einfach angetan. Stephon Castle ist aber auch good choice. Also könnte man, glaube ich, hier, ich habe Stephon Castle irgendwie super weit nach unten und irgendwie fühle ich mich damit gerade so, ich habe den in der Lotterie mit dabei, keine Sorge, aber gerade denke ich mir, wo ich den hingeschoben habe, da, ja, weiß ich nicht, ob der so weit fällt. Also, du gehst mit Klingern an der 6.
Ja.
Was ich auch absolut auch wieder spannend, ob dann eventuell die Grizzlies anklopfen würden und sagen, ey, habt ihr vielleicht Interesse? Vielleicht sagen die auch, ja, gibt uns Mark Williams. I don't know. Also, ich glaube auf jeden Fall, die Grizzlies haben Interesse daran, wieder einen Fünfer zu haben. Und ich gehe hier mit Devin Carter, genau, für die Hornets.
Ja. Memphis ist super spannend an der 9, weil das Witzige ist, ich habe an der 9 Devin Carter und habe dann aber hingeschrieben, macht eigentlich keinen Sinn, weil die Memphis Grizzlies brauchen einen Big, könnten traden, habe ich hingeschrieben.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Grizzlies hochtraden.
Vielleicht traden die sich mit Charlotte möglicherweise, um dann Klingen zu holen, weil danach wird es relativ schwierig mit Bigs, habe ich das Gefühl. Also,
krieg ich dich nicht überzeugt, dass Klingen zu den Grizzlies passt. Steven Adams Type of Player, kann auf der 5 spielen, bringt eine gute Defense mit, stellt harte Screens, ist defensiv besser als Steven Adams, auch wenn man schauen muss, wie, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und würde vor allen Dingen Triple J könnte wieder auf der 4 spielen, Brandon Clark könnte wieder auf der 4 spielen. Deswegen ich möchte unbedingt Kling gern bei den Memphis Grizzlies sehen. Deswegen will ich dich so ein bisschen von deinem Devin Carter Pick wegkriegen und will sagen, Kling gern zu den Memphis Grizzlies.
Nein, weil ich das einfach fühle. Du hast mich total. Und wie gesagt, ich habe ja auch hingeschrieben, Devin Carter, weil da habe ich dann wieder gesagt, das ist eigentlich der beste Spieler available. Macht aber keinen Sinn bei den Grizzlies. Deswegen, die werden höchstwahrscheinlich traden. Und wenn ich mir das jetzt angucke und die schaffen es irgendwie hoch zu traden an die 6 und holen sich dann Kling gern, finde ich das super. Absolut.
Wenn zum Beispiel die Hornets an der 6 aber Stephon Castle picken sollten, ne? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir von meiner Reihenfolge ausgehen und Topic ist an der 4 für die Spurs, dann könnte ich mir zum Beispiel Devin Carter auch bei den Spurs vorstellen, dass du trotz allem diesen Perimeterverteidiger bekommst. Ey, es ist, ey, dieser Draft, Mann, Alter, das, die Reihenfolge ist so wild.
Jetzt werfe ich noch was rein, weil jetzt, ich habe irgendwie Devin Carter gar nicht so auf dem Schirm gerade gehabt, aber jetzt dachte ich mir gerade, warte mal, warum sollte ich den 4. Pick verschwenden, in Anführungszeichen, wenn ich die Spurs bin und direkt für Castle gehen, wenn ich ja eigentlich am liebsten Topic will. Also lass doch Topic an der 4 holen, wenn ich die Spurs bin, und ob ich dann an der 8 Castle bekomme oder Devin Carter, einen von beiden bekomme ich und einer von beiden ist ein super Guard-Verteidiger. Das könnte man vielleicht auch so machen, dass die Spurs sogar so agieren. Aber ja, man merkt jetzt so langsam, also ich habe das Max auch vor dem Recording gesagt, also sobald du so an 5, 6 gehst, wird es auch echt schwer, weil du überhaupt nicht mehr weißt, wie die Teams agieren werden. Und viele Spieler oder einige Spieler, würde ich sagen, sind auch so ein bisschen vom Skillset her ähnlich, von der Position, die sie spielen. Deswegen, ob du da jetzt den einen oder den anderen draftest, finde ich, macht gar nicht so den riesen Unterschied für die Teams. Also wir können hier sehr off sein, auch mit einigen Picks, weil Mannschaften sich am Ende einfach für einen anderen entscheiden, der aber ein ähnliches Skillset beispielsweise bringt, wie jetzt dieses Castle und Devin Carter Thema beispielsweise.
Da sind so viele Off-Ball-Spieler dabei, Freunde. Ja. Also was hier in dieser Draft-Klasse wirklich fehlt, ist On-Ball Shot Creation. Und wenn das dann jemand kann, wie in Rob Dillingham, dann ist der gefühlt 1,84 groß.
Ja,
und
das ist das Problem.
Ich muss den Namen einfach einmal droppen. Ich liebe den, aber der wird in der NBA nicht überleben mit seiner Größe, mit seinen Maßen. Rob Dillingham ist so ein geiler Shot Creator. Aber ja, das ist einfach, er wird wahrscheinlich nicht, wird wahrscheinlich nicht reichen und defensiv, weil der dann als der immer wieder als Target rausgepickt wird von der gegnerischen Offense, dass er attackiert wird. Okay, wir waren jetzt bei
6 Donovan Clinken habe ich und du,
genau, richtig, ich habe Devin Carter.
Genau, und haben gesagt, dass man da möglicherweise traden wird, wenn man Memphis ist. Nach oben, da machen wir die 7. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, Portland hat den 7. Pick. Ich habe Cody Williams genommen. Cody Williams, Bruder.
Das erste Mal, dass wir komplett einer, also ich glaube, oder? Ja. Hatten wir schon einen Pick? Nee, ich habe
Ich glaube, wir haben beide gesagt, Alex Saar soll die 1 sein.
Ja,
wir hatten auf jeden Fall beide Risagé nicht an der 1. Ja, Cody Williams, Bruder von Jalen Williams, 3&D, Upside des Todes natürlich, hat 40% Dreier getroffen, aber bei kleinem Volumen. Das
38 Versuche, das ist schon sehr, sehr gering, ja.
Genau,
ja.
Ist wirklich ein kleines Volumen, aber er hat ihn getroffen bei 40%. Und ja, ich finde, er ist so ein bisschen Spielertyp, wie wir ihn häufiger in diesem Draft haben werden. Er ist einfach er hat genau die perfekten Maße für die NBA. Ich weiß nicht, ob du es gerade vor dir hast. Ich glaube, 2,3 Meter. Cody Williams. Genau, ja, 2,3 Meter groß. Mhm. Wingspan von 2,16 Meter, was natürlich krass ist. Wird so ein bisschen verglichen mit Cam Reddish, aber ein Cam Reddish, der ein bisschen mehr kann. Und ich glaube einfach, sein Upside ist riesig. Er kann aber auch, wie gesagt, der nächste Cam Reddish sein und in 2-3 Jahren redet kein Mensch mehr über ihn.
Und wird andauernd getradet, weil kein Team wirklich weiß, wie sie ihn richtig einsetzen sollen. Ja.
Genau, und dann sagst du so, ja, Cam Reddish ist irgendwie ein Bust, mehr oder weniger. Und bei Cody Williams könnte das Gleiche passieren. Der könnte aber auch ein super Free-and-D-Player einfach in der Liga werden. Man weiß es einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Teams das wissen.
Ich würde, also die Blazers, finde ich, haben mit am wenigsten Druck in diesem NBA-Draft. Und da die anscheinend ja auch Jeremy Grant traden wollen und ich jetzt auf der 5 auch noch irgendwie die Andre Ayton und Robert Williams habe, würde ich einfach sagen, hey, ich würde auf alles gehen, was nur irgendwie Wing-Defense schreit. Also Cody Williams ist einfach jemand, der einen riesen Upside mitbringt. Und ehrlicherweise, du musst bei vielen Spielern sowieso die Wette eingehen, dass sie sich noch entwickeln. Also die kommen alle so unfertig in die NBA. Wenn ich jetzt irgendwie übertreiben wollen würde, würde ich sagen, hey, also da braucht ihr nicht über Bronny James meckern. Also Bronny James ist auch unfertig. Die sind auch alle in so vielen Skills unfertig. Also da muss man erstmal schauen. Ich würde es nicht wundern, wenn einer von diesen Lotterie-Picks am Ende eine schlechtere Karriere hinlegt als Bronny James. Das ist vielleicht ein Hot-Take, aber Hey, also unser Podcast-Titel heute wird auch, glaube ich, ziemlich polarisieren. Wir werden Leute ein bisschen auf die Kacke hauen. Genau. Nee, aber jetzt nochmal zurück zu Cody Williams. Ja, einfach super interessante Kombination aus Größe, Athletik und Defense. Und ja, man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser Dreier jetzt nicht irgendwie nur in diesem kleinen Volumen einfach so ein bisschen, ja, ein Ausreißer war, sondern dass es das in Zukunft vielleicht sogar bestätigen kann. Deswegen machen wir das mal ganz kurz. Blazers an der 7, Cody Williams. So, jetzt sind wir wieder bei den Spurs. Ich habe das Gefühl, den 8. Pick haben wir schon irgendwie 8000 Mal diskutiert.
Ja, ja. Ich habe Topic.
Ja, und das Witzige ist, den Spieler, den ich da habe, haben wir heute noch nicht einmal besprochen. Wir haben noch nicht mal den seinen Namen genannt.
Okay.
Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich habe Topic schon an der 4 gepickt und weiß auch nicht warum, aber diesen Defense-Weg bin ich dann nicht gegangen und ich dachte mir, ich will irgendwie einen der geilsten Shooter bei den Spurs und deswegen habe ich hier, und es ist glaube ich ein hoher Pick für ihn, ich könnte mir auch vorstellen, dass er weiter unten gepickt wird, es ist Dalton Connect, der hat 6,5 Attempts gehabt from downtown, 39,7%, ist defensiv wirklich nicht der geilste, aber so ein krasser Movement-Shooter, der wirklich aus Pick-and-Roll-Actions heraus, der curlt sich um Pin-Downs, also wirklich jemand, der sich extrem gut freiläuft und auch die Spurs brauchen halt ein bisschen Shooting und ich glaube, die brauchen vor allem auch Spieler, die Off-Ball funktionieren. Castle macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt auch neben Wemby dann noch Topic mit reinhole und habe dann auch noch Devin Vassell, der auch den Ball in der Hand haben möchte, dann brauche ich im Optimalfall halt einfach wirklich einen Flammenwerfer von draußen oder einen Perimeterverteidiger. Deswegen gehe ich hier mit Dalton Connect. Und du hattest Topic, gell?
Ja,
du nimmst an der 4 Castle und nimmst an der 8, nimmst du.
Genau. Und hatte jetzt aber schon drüber geredet, dass ich das vielleicht switche, weil ich habe ja Devin Carter und Castle quasi, die mir Ähnliches geben würden, ja.
Hast du dich mit Dalton Connect überhaupt irgendwie, wir sind heute übrigens auch voll transparent, wenn irgendeiner von uns beiden sich mit einem Spieler nicht großartig beschäftigt hat, dann sagen wir das einfach transparent. Ich glaube, das ist überhaupt keine Schande. Hast du dich überhaupt mit dem irgendwie beschäftigt? Weil ich habe mich mit dem erst relativ spät auseinandergesetzt. Yeah.
Also ich habe von jedem Lottery-Pick mehrere Draft-Analysen mir angeguckt, Scouting-Reports angeguckt. Ich muss sagen, dass teilweise einige Spieler mittlerweile vor meinen Augen verschwimmen. Deswegen bin ich manchmal so, ey, warte mal, wie waren denen seine Stats nochmal? Oder was war genau denen seine Wingspan oder seine Größe? Da muss man sagen, das ist halt nicht das, was wir normalerweise machen, Draft-Analyse und Mock-Draft. Das machen wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so einen intensiven Mock-Draft gemacht haben. Und
dann bei
so einer weirden Klasse irgendwie, das ist auch das erste Mal für uns gerade. Ja, es macht
was
schon Spaß.
Was haben wir denn letztes Jahr bei Wemby gemacht? Haben wir nur Wemby diskutiert und haben dann gesagt, den Rest denkt euch selber?
Ich glaube immer nur die Top 3. Ich glaube immer nur Wemby, Scoot Henderson, Brandon Miller. Wer wird wo gepickt?
Ja, dieses Jahr, keine Ahnung, wer. Ja, aber man muss sich ja auch weiterentwickeln. Also von dem her gibt es heute einfach die ersten 15. Ja, okay.
Ja.
Dann willst du noch irgendwas zu ihm sagen? Ansonsten wäre ich weitergegangen zu 9, die wir ja schon diskutiert haben.
Ja, mach ruhig weiter.
Genau, also an der 9 Memphis Grizzlies, Klingan. Also wenn der da noch verfügbar sein sollte, dann wirklich, dann fresse ich einen Besen, dass die den nicht picken. Wenn der nicht mehr da sein sollte, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, wenn der nicht da sein sollte und die möchten auch nicht hochtraden für ihn, wer passt denn dann bei den Grizzlies rein?
Die Frage ist, es gibt halt keine Bigs mehr sonst. Also dann kannst du echt schon mit Edie gehen.
Das war übrigens mit der spannendste Spieler, finde ich, in dieser Draft-Class, wann der weggeht, weil der...
Wird ein absoluter Bust-Pick. Sorry. Ja, also ich habe den auch nicht in meiner Lottery und das ist auch halt so ein Paradebeispiel für funktioniert auf dem College-Level, wird niemals in der NBA funktionieren.
Mhm. Weiß nicht, ob die Grizzlies vielleicht irgendwie, weil das ist jetzt ein Spieler, der schon sehr weit bei uns runterrutscht, ist vielleicht Ron Holland oder sowas?
Ich hab Ron Holland tatsächlich einen Pick danach. Deswegen würde es mich gar nicht wundern, wenn da vielleicht die Grizzlies schon zuschlagen. Aber ist halt auch ein Guard. So, und das Problem ist, dass Memphis halt schon auch einiges auf Guard hat.
Ja.
Mit hier Desmond Bane, mit Marcus Smart, mit Jar. Ob sie dann noch, ich vergesse
Derrick vielleicht Rose. Einen.
Ja, ich wollte Derrick Rose nicht sagen. Nee, ob sie dann Ron Holland nehmen würden an der 10.
Es gibt aber anscheinend Gerüchte, dass die Grizzlies eventuell Smart wieder weiter traden wollen. Also es könnte schon eventuell sein, dass...
Dann ist Ron Holland tatsächlich ein Thema, weil er ist ein super Guard-Verteidiger auch. Würde ich schon mit reinnehmen, ja.
Auf meinem Board ist ja immer noch Stephon Castle am Start. Also dann würde ich den
das
auf jeden
verrückt,
Fall...
Das ist verrückt, Mann. Ey, du bist so falsch damit, weil Stephon Castle ist mit einer der geilsten Spieler in diesem Draft.
Das weiß ich, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie keinen Spot für ihn gefunden. Und ich habe den dann, ey, wir machen jetzt einfach weiter, an der 10 habe ich ihn dann endlich mal rausgehauen, weil ich dann gesagt habe, ey, das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich den noch weiter fallen lasse für die Utah Jazz, weil ich mir so dachte, jemand neben Keontae George und neben Colin Sexton, genau, ich denke dann auch irgendwann muss sich Danny Ainge auch mal Gedanken darüber machen, ob man vielleicht einen Jordan Clarkson weiter tradet für Gegenwert, Lauri Markkanen ist ein Thema, Walker Kessler soll getradet werden, also die Jazz finde ich irgendwie, wen hast du an der 10? Ich fand die Jazz so schwierig, weil ich gar nicht weiß, wie sehen die in den nächsten 3 Jahren aus? Wo möchte Danny Ainge denn überhaupt hin? Also
ja, ich hatte Ron Holland, aber hier sind wir jetzt mittlerweile wirklich in dem Bereich, wo ich sage, ey, das ist für mich alles austauschbar. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade überlegt, wie du sagst, wir wissen ja überhaupt nicht, wie Utah aussehen wird. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht ein Team ist für Rob Dillingham. Weil alle anderen Teams funktionieren nicht mehr. Alle anderen Teams sind viel zu guard-heavy. Der wird weder bei den Bulls, noch bei OKC, noch bei Sacramento, bei Portland wahrscheinlich auch nicht und bei Miami auch keinen Stich landen. Und ich kann ihn aber auch nicht in der Lottery haben, Rob Dillingham. Und deswegen glaube ich gerade, dass Utah vielleicht der beste Spot für ihn wäre, weil ich bei denen die Guard-Situation nicht so gut einschätzen kann, wie bei den ganzen anderen Teams, wo ich weiß, da ist einfach kein Platz für ihn.
Ja.
Wo hast du denn Rob Dillingham? Hast du den in der Lottery dabei?
Das fiel mir so schwer, Mann. Aber ich habe mich am Ende gegen ihn entschieden. Und das war wirklich nicht leicht. Und das war wirklich bloß der Grund, dass ich gesagt habe, der ist defensiv in der NBA nicht spielbar. Also spätestens in den Playoffs wird der vom Feld gespielt. Auch wenn der...
In Utah gibt es lange keine Playoffs.
Ja, deswegen wollte ich gerade eben sagen, dass du eigentlich vielleicht gar keinen schlechten Pick gemacht hast mit den Utah Jazz, weil in der On-Ball-Creation ist für mich Rob Dillingham der Beste in dieser Draft-Class. Also der hat ein Ball-Handling, der hat ein Behind-the-Back, der hat Crossovers. Das ist ein Genuss, dem wirklich zuzusehen, offensiv. Ja. Auch wenn der in Utah dann natürlich neben Keontae George, Colin Sexton, Jordan Clarkson den Ball nicht so viel bekommen würde. Ja. Und wenn er dann ein paar Mal brickt, dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Hey, aber wenn du willst, nee, also ich muss bei Stephon Castle bleiben, weil sonst muss ich den da noch weiter runterschieben, dann irgendwann drehen die Leute durch. Wenn du willst, du kannst Rob Dillingham gerne zu den Utah Jazz
picken. Ich glaube, ich mach das.
Okay, weil dann hätte ich nämlich, dann würde nämlich mein 11. Pick wieder passen für unseren Mock Draft und dann würde ich nämlich da Ron Holland reinpacken, weil Ron Holland ist ein mit der beste Slasher in diesem Draft und ein geiler Transition-Spieler. Und ich träume so ein bisschen davon, dass die Bulls mal wieder vielleicht Basketball spielen, wie noch vor 3-4 Jahren, wo sie so eine geile Transition-Offense hatten. Ja, ist ein exzellenter Verteidiger und hat einen unglaublich geilen defensiven Motor. Also auch das ist so ein Spieler, so wie Devin Carter, der einfach eine geile Energie mit reinbringt. Und ich brauche bei den Bulls im Backcourt jetzt neben Josh Giddey und Kobe White dann nicht noch irgendjemanden, selbst in der Rotation, der dann noch mehr, der den Ball möchte. Dann habe ich noch DeMar DeRozan, Zach LaVine ist auch immer noch nicht getradet. Ich brauche irgendwie einen Typen, der Off-Ball funktioniert und der ein guter Verteidiger ist. So, und deswegen, Ron Holland ist übrigens auch meiner Meinung nach schon viel zu spät. Ron Holland an der 11, der wird in den meisten Mocks irgendwie unter den ersten 6 oder 7 gelistet. Ja, deswegen, übrigens Ron Holland so 1,99, 2 Meter groß. Es ist dieses Jahr ein bisschen wild, weil dieses Jahr wurden die Spieler das erste Mal barfuß vermessen. Jetzt hat man irgendwie gar keinen so richtigen Vergleich mehr, auch in der Vergangenheit mit anderen Spielern. So Ron Holland wäre wahrscheinlich in der Vergangenheit bei einem Draft-Combine bei der Vermessung so 2,2 Meter, 2,3 Meter gewesen. Sonst ist der irgendwie 1,99 Meter, so wurde es zumindest angegeben bei The Ringer, hat eine Wingspan von 2,10 Meter, 29 Spiele gemacht, 19,5 Punkte, 6,7 Rebounds, hat ungefähr auch absolut keinen Dreier und ich sehe auch nicht, dass der sich den irgendwie, ehrlich gesagt, draufpackt. Dafür fehlt, glaube ich, einfach zu viel. Vielleicht mal die Frage an dich, wie siehst du das? Ist das, dass die alle barfuß vermessen wurden?
Wollte ich gerade was dazu sagen. Das ist echt blöd für Vergleiche. Weil du weißt jetzt zum Beispiel bei Bronny James heißt es so, okay, er ist 1,85 barfuß. Das wäre normalerweise wahrscheinlich ein 1,91 Guard in der Liga. Und dann würde keiner von uns wahrscheinlich so krass auf seine Größe gehen. Aber dadurch, dass der jetzt steht 1,85, sagt jeder von uns, ist nicht so geil, Bronny James. Ja. Ne, dieses 6 foot, 1.5 ist er ja groß, barfuß. Und das würden die normalerweise abrunden zu 6'3 und dann kommst du halt auf diese 1,91 und jetzt weißt du aber, nee, der ist nur 1,85. Ey, was meinst du, bei wie vielen Guards beschissen wurde in den vergangenen Jahren. Also so viele. Auch Iverson war niemals die 1,83, die immer angegeben werden. So viele Point Guards in der Liga, die gerade diese Scoring Point Guards waren oft nicht die 1,83. Aber wenn du halt nicht 6 Foot bist, sondern wenn es heißt 5'11 oder 5'10, dann haben die Teams dich nicht so gerne gedraftet. Und deswegen wurde da gerne nach oben geschraubt. Ich finde es, irgendwie ist es wichtig, finde ich, für die Geschichte, weil wenn wir jetzt einfach ab heute anfangen, immer barfuß zu messen, dann haben wir in 10 Jahren die richtigen Größen eigentlich bei den wichtigsten Spielern. Und dann können wir wirklich immer dieses Schuhthema komplett rauslassen und sagen, hey, der ist barfuß so und so groß. Genau, aber jetzt gerade ist halt super schwer zu vergleichen.
Ja, bin ich total bei dir. Also ich finde den Weg gut. Jetzt aber für das erste Jahr ist es echt schwierig. In 10 Jahren kann man sagen, okay, jetzt haben wir wieder Werte, die man vergleichen kann. Aktuell stellt man sich so die Frage, okay, wie groß ist der jetzt dann in Schuhen? Also das habe ich mir bei fast jedem Spieler die Frage irgendwie gestellt. Genau. Okay,
immer dann plus 3 Zentimeter. Ja, ist meistens so der Richtwert, 1 Inch dazu.
Ja, Björn hat gerade eben bei Bronny James 6 draufgepackt, da habe ich mir gedacht, Buffalo ist erstmal anziehen, weil du hast gesagt, von 1,85, dann wäre er wahrscheinlich 1,91. Ja, gedacht, mir 6 Zentimeter draufzukriegen, ist schon ein bisschen viel.
Nein, aber ich glaube, sie hätten gerundet, weil sagen wir, du bist 6'1 in der Half, 1,85 barfuß, so, das heißt, mit Schuhen bist du minimal 6'2, 1,88 und ich glaube, sie hätten ihm dann einfach, das wird ja so oft gemacht in der NBA, dass Leute 1 Inch größer gemacht werden, also guck dir mal, bei wem haben die das? Guck dir mal Bradley Beal an. Bradley Beal steht neben John Wall. John Wall ist gelistet als 1,91. Bradley Beal ist gelistet als 1,98. Die sind gleich groß.
Ja, so, das ist sowieso.
Das wird krass beschissen oft bei diesen Größen, muss man einfach sagen.
Ja. Okay, dann haben wir noch die letzten 4 Picks, bevor wir dann auch noch zu Bronny James kommen, wo wir den sehen. So, OKC an der 12. Nee, ich muss jetzt erst warten, bis ich meinen rausballer, weil der wird auf jeden Fall polarisieren. Wen hast du? Wen hast du da hingeschickt?
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn bisher genannt habe. Nee, ich glaube nicht. Ich hab mich super schwer getan mit OKC, weil ich dachte, was zur Hölle braucht OKC? OKC braucht eigentlich auch einen Big. Haben wir jetzt schon etabliert? Haben den nicht wirklich? Oh Gott, ich weiß schon, du hast bestimmt Zach Edey. Oh shit, du Sack. Ich habe es in dem einen oder anderen Mockdraft auch gesehen, aber ja, spannend. Sehr, sehr, sehr risikoreich auf jeden Fall.
Ja, das ist absolut risikoreich. Ich dachte mir aber, hey, ihr habt die nächsten 100 Jahre sowieso noch 1 Million Picks. Und dann bin ich so ein bisschen durchgegangen. Okay, dieses Team ist so tief. Und ich will nicht irgendjemanden auf der Guard-Position draften, der Isaiah Joe Minuten wegnimmt oder Wiggins Minuten wegnimmt, so von der Start. Und dann hast du noch Cason Wallace. Okay, ergibt keinen Sinn. Dieser Flügelspieler, den die bräuchten, dieser Lauri Markkanen-Type of Play, der ist für mich einfach in diesem Draft-Jahrgang nicht mit dabei. Und dann dachte ich mir, ey, so warum sollten die nicht einfach mal mit irgendjemandem gehen, der komplett aus dem Raster fällt und einfach so ein gestörtes 2,23-Meter-Monster ist mit 135 Kilo. Ich stimme Björn total zu. Der hat vorhin schon gesagt, der wird in der NBA wahrscheinlich auch in vielen Szenarien nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man ihn aber im richtigen Setup spielt mit limitierten Minuten, dann kann er zumindest offensiv und defensiv am Korb ein Brecher sein, weil komm erstmal an so einem Kerl auch vorbei, wenn es um Rebounds geht. Der, finde ich, hat einen ganz guten Touch. Defensiv wird der, glaube ich, vom Feld gespielt, also vor allen Dingen gegen so 5-Out-Line-Ups. Aber ja, du hast tatsächlich schon einen richtigen Riecher gehabt. Yeah. Ja, ich habe hier Zach Edey, weil ich mir gedacht habe, wer... Tristan da Silva, ja, okay, könnte man auch sagen, der bringt zumindest Shooting und Erfahrung mit und wäre jetzt auch jemand, den man nicht komplett weiterentwickeln muss. Den hätte ich aber gerne bei den Kings und bei den Heat. Mhm. Dann Tijan Salon, weiß ich nicht, der hat mir noch viel zu, der ist noch viel zu raw in seinem ganzen Skillset und dann irgendwann wird's schon einfach dünner. Also so eine Rob Dillingham brauchst du jetzt auch nicht in OKC. Da habe ich mir gedacht, ey, ich gehe jetzt einfach das Risiko, Zach Edey. Und jetzt kannst du erstmal diesen Pick zerstören, wenn du möchtest. Und dann kannst du natürlich ein Gegenargument bringen, wen du da gepickt hättest.
Ja, zerstören wäre jetzt fies. Also am Ende des Tages, wir haben schon alles genannt, der ist halt einfach viel zu groß und unbeweglich für die NBA. Für College hat's gereicht, für die NBA wird's nicht reichen.
Seine College-Stats lügen auch so krass. Also natürlich sehen die brutal aus. Wenn im College jemand mit 2,23 Meter und 135 Kilo spielt, Freunde, sogar ich würde 20 Punkte averagen, ohne Scheiß. Wirklich.
Genau, also... Da muss man schon ein bisschen auf die Bremse, glaube ich, treten. Am Ende des Tages, es hat einen Grund, warum es solche Spielertypen in der NBA überhaupt nicht gibt. Ja, das muss man einfach sagen. Die NBA ist nicht mehr so wie Anfang der 2000er, wo jeder 2,20 Meter Typ gedraftet wurde, damit er irgendwie Shaq verteidigen kann. Das gibt's heute nicht mehr. Es gibt diese Bigs gar nicht mehr. Und ich glaube, er würde einfach gnadenlos vom Feld gespielt werden. Aber ich mag den Risikopick, weil...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Wie du so schon sagst, OKC kann es so egal sein. Die haben so viele Picks, der Draft ist eh nicht besonders gut. Ob die jetzt in dem Draft cashen oder nicht, ey, die haben gerade schon den Deal des Sommers gemacht, in dem die Caruso für Giddy geholt haben. Das ist schon wieder für mich einer der besten Drafts-Trades, den du nur machen konntest. Im Sommer haben nicht mal einen Pick abgegeben und jetzt kannst du genau diesen Pick, den du vielleicht normalerweise abgegeben hättest, warum nicht für Zach Edey? Ey, ich mag's sogar. Ich habe tatsächlich Tijan Salon, den du schon genannt hast. Der,
auch Franzose,
Franzosen ohne Ende in der NBA mittlerweile. Die können irgendwann ein ganzes NBA-Roster stellen. Wir Deutschen aber auch. Wir Deutschen kommen da, glaube ich, auch irgendwann mal hin, dass wir vielleicht sogar 10 NBA-Spieler stellen können. Mal gucken in der Nazio. Aber ja, TJ Salon, du hast schon gesagt, du suchst Markkanen in diesem Draft. Er ist es nicht. TJ Solon ist nicht Markkanen, aber er bringt zumindest die Größe und die Position mit. Er ist für mich jemand, der unglaublich viel Upside bringt, aber ist halt auch ein komplett rawes Talent. Also ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, wahrscheinlich das rawste Talent mit dem Draft. Du weißt überhaupt nicht, was der wird. Setzt er sich in der NBA durch? Cool. Setzt er sich nicht durch und ist in 2 Jahren weg? Ey, würd's mich null überraschen. Das ist einfach die Klasse von diesem Draft, ist leider einfach so. Aber ich habe bei OKC TJ Solon.
Okay, damit wir dann auch da direkt einen Haken dahinter machen können. Ich habe den an der 14 zu den Blazers gepackt. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen auch angedeutet, dass ich bei den Blazers einfach alles, was irgendwie einen langen Wingspan bringt, eine gute Defense und so weiter. Und einfach, der hat halt unglaublich viel Upside. Das ist halt auch wieder so eine Wette, die du eingehen musst. Ein guter Help-Defender hat lange Arme. Der Wurf, ich glaube, der könnte vielleicht sogar noch was werden. Hat jetzt 31,6% getroffen bei 4,4 Attempts, wenn man alle Competitions zusammennimmt. Und ey, mich würde es nicht wundern, wenn OKC den auch an der 12 pickt. Das ist zumindest ein Spielerprofil, was da noch mit am meisten Sinn ergibt. Ich bleibe trotz allem bei meinem Zach Edey-Pick, weil also bei den Kings ganz bestimmt nicht. Also Zach Edey findet dann einfach keinen Platz mehr, wenn ich ihn jetzt nicht da reinpacke. Okay. Dann die 13, die Kings. Und da bringe ich jetzt unseren deutschen Man rein. Tristan Da Silva. Denn ich dachte mir, der hat schon 4 Jahre College-Erfahrung, ist 23 Jahre alt. Den möchte ich jetzt nicht in irgendeinem Rebuilding-Team oder einem Team, was noch unglaublich jung ist, sondern in einem Team, wo er, glaube ich, also ich glaube erstmal, dass Da Silva jetzt nicht mehr dieses mega krasse Ceiling hat. Das, was er aber kann er schon ganz gut. 2,04 Meter groß, 2,09 Meter Wingspan, 23 Jahre alt, 16 Punkte, 49% aus dem Feld, 39,5% von draußen. Und ich dachte mir, hey, der passt doch eigentlich. Vielleicht würde das die Tür aufmachen, um Kevin Huerter dann doch mal weiter zu traden. Anscheinend hat man doch kein großes Interesse. Vezenkov weiterhin zu behalten. Das ist ein guter Shooter mit schönen Cuts. Er lässt den Ball gut weiterlaufen. Ich mag Tristan Da Silva von seinem Skillset her. Das ist jemand, der, glaube ich, auch Offball ganz gut funktionieren kann. Und ich möchte den gerne bei den Kings oder bei den Heat sehen. Oder wenn die nicht zugreifen, dann gerne auch die Sixers außerhalb der Lotterie. habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es eventuell passiert. Aber ich glaube, dass dann schon einige sagen, hey, Dann irgendwann müssen wir auch mal aufhören, hier irgendwie auf Upside zu picken, sondern wir müssen dann mal vielleicht einen Spieler nehmen, wo wir noch sicher wissen, okay, das wird in der NBA höchstwahrscheinlich auf einem ganz guten Niveau funktionieren. Und deswegen, Kings, habe ich Tristan Da Silva. Wen hast du da?
Ich will erst mal sagen, ich habe Tristan Da Silva in Miami. Ich mag ihn total gerne in der Heat-Culture. Du hast
ihn dann an der 15?
Ja, okay.
Genau. Alles klar.
Ich mag alle Stärken, die du aufgezählt hast, vor allem die Reife von ihm, die Entwicklung des Dreiers, dass er eben gar nicht so als Shooter reingefunden hat in das College-System und dann sich aber Jahr für Jahr gesteigert hat, ist ein unglaublich verlässlicher Spieler. In den Mock-Drafts wird immer wieder über ihn geschrieben. Wahrscheinlich der Spieler, auf den du dich am meisten verlassen kannst, dass er in der NBA irgendwas wird. Deswegen wundert es mich eigentlich fast ein bisschen, dass er so spät bei allen kommt, aber das ist halt das Thema immer.
Alter.
Genau, Thema Alter, Thema Potenzial. Das ist einfach so, deswegen dieses Thema, was wir vorhin hatten, jemand länger am College zu lassen, 2-3 Jahre, das ist für deine Entwicklung zwar gut, aber für deinen Draftstock meistens nicht so gut, weil die Teams dann sagen, ja, aber jetzt sehen wir schon ein bisschen das Potenzial, wo es hingeht und vielleicht ist es gar nicht der Spieler, den wir haben wollen. Aber ja. Tristan, meiner Meinung nach auch über jeden Zweifel erhaben, super Spieler und ich habe ihn einfach an der 15 bei den Heat, du hast ihn jetzt an der 13 bei den Kings, richtig?
Genau, richtig. Aber bei beiden Teams fühle ich ihn. Das sind einfach Teams, die nicht super mega jung sind, die haben Playoff-Ambitionen. Also das könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren.
Yes. Okay. Ich muss so ein bisschen gucken. Irgendwo habe ich mir vorhin meinen Draft zerschossen und ich kam nie wieder so richtig hinterher. Ich muss jetzt gerade gucken. An der 13 habe ich eigentlich Dalton Connect. Das ist ein bisschen spät. Du hattest ihn viel früher.
Boah, Dalton Connect wäre aber auch für die Kings brutal geil.
Ja, also wir haben ja über sein Shooting schon gesprochen, wir haben schon all seine Vorzüge angesprochen und ich dachte mir, ey, irgendwie gefällt mir dieser Fit in Sacramento gut.
Boah, das wäre heftig.
Sollte er da halt noch da sein, weil ich glaube, wir hatten ihn dann vorhin, du hattest ihn vorhin viel früher und ich glaube, ich habe mich da auch irgendwann so teilweise reinreden lassen, deswegen sage ich ja, mein Draft hat es irgendwie irgendwo zerschossen, aber ich hatte ihn ursprünglich an der 13, mochte da den Fit total, aber ich weiß ja nicht, ob er da noch verfügbar sein wird für die Kings.
Boah, ey, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja, Dalton Connect bei den Kings, das wäre mega, also weil das ist jemand, der sich so gut bewegt. Zwischen die ganzen Handoffs zwischen Sabonis und ihm einfach nur Ausmale im Kopf. Ich glaube, die Kings sind noch nicht fertig. Ich glaube, die Kings könnten immer noch, vielleicht nicht beide auf einmal, aber so ein Kevin Huerter-Trade oder sowas in die Richtung könnte ich mir echt immer noch vorstellen. Boah, Dalton Connect bei den Kings, ja, feier ich, kannst du einfach dort stehen lassen. Ne? Dann musst du nicht darüber nachdenken, wie es irgendwie weitergeht. Genau, ich habe jetzt schon gesagt, in der 14 bei den Blazers habe ich ja Tijan Salon dann gepickt. Mhm. Wen hattest du da?
Wie bitte?
Du hast es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wen du an der 14 hast.
An der 14 habe ich es noch nicht gesagt. Das war für mich der allerschwerste Pick, weil ich wusste die ganze Zeit, ich will das Silver in Miami und deswegen habe ich so ein bisschen rückwärts dann gepickt und ich habe einfach für Portland niemand gefunden. Ich bin auch überhaupt nicht happy mit meinem Pick. Deinen finde ich sehr, sehr geil. Der passt von der Position viel besser. Ich habe Jared McCain und ich bin gar nicht happy damit, aber du kannst ihn halt reinnehmen. Ist ein Guard natürlich. Portland, ich weiß halt nicht, was die sind. Ich weiß einfach nicht, was Portland ist. So,
die wissen selber nicht, was sie sind, glaub mir. Also.
Genau, deswegen, ob sie jetzt da den nächsten Guard draften, ja oder nein, ist halt ein guter Shotmaker. Playmaking-Skill ist da. Ich weiß nur nicht, ob er in der NBA mit der Größe ist, halt auch nur 6'2", also 1,88. Ich weiß nicht, ob das reichen wird von der Größe her, aber sein Shotmaking, seine Playmaking-Skills sind eigentlich so stark, dass ich sage, er sollte in der Lottery gedraftet werden. Und dann habe ich ihn bei Portland verbucht. Aber hat mich schwer getan mit dem Pick, ehrlich gesagt.
Ergibt auch irgendwo Sinn, dass Björn jetzt einen Spieler mit dabei hat, den ich nicht mit dabei habe, weil ich habe ja Zach Edey mit dabei, den hat Björn nicht mit dabei. Und deswegen McCain, also 14,3 Punkte für euch. Auch 41,4% von draußen bei 5,8 Dreier-Attempts. Das ist schon ein sehr, sehr stabiles Volumen. Aber ja, auch bei ihm gibt es natürlich ein paar Fragezeichen. Aber die gibt's wirklich bei jedem Spieler. Okay, dann hast
du... Das war die Lottery.
Genau, und jetzt bin nur noch ich dran mit meinem 15.
Ach so, stimmt, deine. Ja, stimmt.
Genau, richtig, weil ich werf jetzt noch einen mit rein. Ich dachte mir wirklich, ey, Heats, ich pack das nicht. Ich pack nicht noch einen Spieler, der wie in den letzten Jahren so ein...
Wing-Spieler ist, mit einem guten Wurf, mit einer ordentlichen Defense und so, alles, was auch in Tristan da Silva mitbringt, da habe ich mir gedacht, ey, die brauchen einfach mal irgendwas komplett anderes und deswegen gehe ich hier mit einem fast 7-Footer Khalil Ware. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe mich mit dem auch erst super spät auseinandergesetzt, muss ich jetzt auch transparenterweise sagen. Aber das ist jemand, der offensiv starkes Rebounding mitbringt. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, hey, Kevin Love wird auch nicht jünger, sondern wird auch immer älter. Jemand, der in Pick-and-Roll-Actions, glaube ich, ganz gut aussehen könnte. Und vielleicht die Wette darauf, dass der mal wieder Spacing mit reinbringt. Weil der hat jetzt den Dreier mit 42,5% getroffen, auch nur bei 1,3 Attempts. Aber es ist schon da. Also der hat sich sogar den ein oder anderen Dreier selbst kreiert. 15,9 Punkte, 9,9 Rebounds, 2,1 davon offensiv. Und ich dachte mir, hey, ich brauche jetzt nicht noch irgendwie einen weiteren Guard neben Terry Rozier und einem Tyler Hero und einem Harkless Jr. und einem Jimmy Butler. Ich brauche einfach mal irgendwas Neues, Frisches im Frontcourt. Tristan da Silva, da würde ich noch einen Haken dahinter machen. Das akzeptiere ich noch. Aber hey, ansonsten brauche ich einfach mal da irgendwas anderes. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt mit dem auseinandergesetzt hast, weil der ist in vielen Mock-Drafts gar nicht unter den ersten 15 verzeichnet. Aber ich habe ihn jetzt mal hier mit dabei.
Doch, ich habe seinen Namen hier und da mal gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel geguckt. Und wie ich schon gesagt habe, ein paar der Spieler sind auch irgendwann mit der Zeit verschwommen. Ich lese gerade sein Profil nochmal. Und hier steht sowas, man könnte ihn so ein bisschen in die Richtung auch drängen von Derek Lively, dass er sowas vielleicht wird, so ein guter Pick-and-Roll-Player als Rookie direkt, ein guter Rim-Protector. Ob das am Ende alles passieren wird, wer weiß. Es wird hier auch gesagt, der hat so ein bisschen die Anzeichen von einem Miles Turner. Müsste ich sehen, auf dem Niveau.
Ja, stimmt. Das ist keine schlechte Comparison, ja.
Ja, es ist alles eine Frage wirklich in diesem Draft von, lässt sich das übersetzen? Und wir sind halt wirklich schon bei den Top 10 Picks, sind wir schon da, dass wir sagen, hier ist eigentlich kein wirklicher Star. Und wenn dann die Roleplayer dahinter, ich frage mich halt so, ey, wird das funktionieren, ja oder nein? Also hoffentlich, ich gönn's jedem dieser jungen Spieler, aber ich war wirklich selten so low, was eine Draftklasse angeht, weil wir einfach wirklich nichts Positives über diese Jungs hören oder sehr, sehr wenig Positives.
Ja. Ja, Freunde, das waren unsere ersten 15 Picks und ich bin ehrlich gesagt ziemlich happy, wie wir da durchgekommen sind. Also wir haben so ein bisschen erläutert, was für Picks machen für welche Teams sind. Wir haben so ein bisschen gezeigt, welche Spieler was auch drauf haben. Es sind ganz, ganz viele Spieler mit viel Upside mit dabei. Björn und ich, wir haben aber auch schon in der Früh hin und her geschrieben, hey, wenn wir hier in 3-4 Jahren auf den Draft zurückblicken und sagen, hey, da sind vielleicht gerade mal 2-3 Starter abgefallen, dann würde uns das auch auf gar keinen Fall wundern. So, jetzt bin ich gerade wieder rüber zu unserem Pod und sehe, dass dein Bild schwarz ist. Jetzt bräuchte ich dich aber eigentlich wieder, wenn wir über Bronny James sprechen.
Oh, warte mal.
Genau, deswegen kann Björn vielleicht einmal ganz kurz gucken. Weil wenn wir da nämlich jetzt dann ein Snippet machen für unsere Reels und Björn ist dann nicht zu sehen, dann wäre das natürlich ein bisschen blöd. Genau, wir sprechen jetzt zum Abschluss noch über Bronny James. Wo kann es für ihn hingehen? Da ist er wieder.
Ah, yes.
So, jetzt, Freunde der Sonne. Also, Bronny James. Ich würde sagen, wir diskutieren einfach die Szenarien, die passieren können, oder? Es gibt ja mehrere Szenarien. Entweder er geht in der ersten Runde weg, geht er zu den Lakers an der 17 oder sagt irgendwann in der späten ersten Runde jemand, ey, wisst ihr was, ganz ehrlich, der Draft-Jahrgang, der ist sowieso so wack in Anführungsstrichen, dann nehme ich lieber den, der mir Tickets verkauft und Jerseys verkauft. Oder sagen wir dann doch, okay, in der zweiten Runde blicken wir so ein bisschen drauf, frühe zweite Runde oder doch späte zweite Runde. Wo geht deine Tendenz hin? Was hast du für ein Gefühl? Wann wird Bronny James gepickt?
Ich sage, er wird in der zweiten Runde gepickt, 55. Pick von den Lakers. Ich glaube, die Lakers haben alles dafür getan, dass kein anderes Team ihn pickt. Er hat keine Workouts gemacht bei anderen Teams, außer bei den Suns, wo der GM ein sehr, sehr guter Homie ist von LeBron und das Ganze möglicherweise einfach nur gemacht wurde, um das Interesse ein bisschen hochzuhalten. Bronny James, er hat alle Anlagen, ein NBA-Spieler zu sein, abgesehen von der Größe. Er ist Stand heute meiner Meinung nach kein NBA-Spieler. Er ist maximal ein G-League-Spieler. Er wäre wirklich jemand, der sehr gut daran getan hätte, weiter im College zu bleiben. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht diesen Drang, ihn direkt in die NBA zu spülen, weil er ist so oder so ein Second-Rounder. Ob du das jetzt dieses oder nächstes Jahr machst, ich finde, sein Draft-Stock hätte sich nur erhöhen können, wenn er noch ein Jahr College macht. Ich habe es so gesagt, mit den Zahlen, 4,8 Punkte unter 40% aus dem Feld, unter 30% von der Dreierlinie. Mit den Stats am College in seiner Freshman-Season hat er sich meiner Meinung nach nicht mal empfohlen für einen Starterbereich im nächsten Jahr am College, geschweige denn in der NBA.
Ja.
Und das ist mein größtes Problem mit Bronny. Er ist super Junge auch, ja, wie er den Mediendruck handelt, alles super, mega höflich, alles cool. Aber der Junge ist Stand heute kein NBA-Spieler.
Ja, ich glaube, ich hätte auch an seiner Stelle ein zweites Jahr hinten dran gehängt. Ich hätte das College vielleicht nochmal gewechselt. Von mir aus auch zu einem College, was irgendwie einen größeren Namen hat. Vielleicht UConn hat jetzt ein paar neue Positionen frei bekommen und unter Hurley da vielleicht Competitive Basketball zu spielen. Und der Stock wäre natürlich viel besser gewesen, weil wenn du jetzt, wie viel Punkte hat er gemacht? 5 im Schnitt, oder?
4,8.
4,8. Ja. Wenn du jetzt das zweite College ja hinten dran hängst und du verdoppelst es nur oder sogar mehr, sagst am Ende machst du irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 Punkte, dann sagt schon jeder, oh, guck mal, der hat sich weiterentwickelt, der Dreier fiel vielleicht besser. So overall, Bronny James geht da schon ein extrem krasses Risiko ein, jetzt einfach in die NBA zu gehen. Auf der anderen Seite, wir haben es schon mal diskutiert, er ist jetzt auch nicht mehr irgendwie 18 oder 19. Ich glaube, wenn die NBA-Saison losgeht, ist er 21. Wird, glaube ich, dann 21. Also vielleicht war das auch so ein bisschen in Hintergedanken.
Er ist 19. Er ist jünger als, das hatten wir schon mal. Du dachtest schon mal, der ist älter. Der ist jetzt 19, wird im Oktober 20.
Ja, echt? Ich habe gedacht, Bronny
James.
Das
hatten wir schon mal hier im Podcast tatsächlich.
Ja, stimmt, im Oktober. Ja. Also er ist 20. Er ist 20, wenn er in die NBA kommt, beziehungsweise bevor dann die NBA-Saison losgeht. Ja, aber trotz allem, also ich bin auch total bei Björn. Er hätte einfach noch ein Jahr, hätte ihm auf jeden Fall gut getan. Was ich mir, ich will noch ganz kurz ein Szenario reinwerfen. Ich würde es so extrem feiern und für ihn wäre es aber, glaube ich, komplett scheiße. Wenn einfach so ein Team wie die Washington Wizards an der 26 sagen, hey, ist uns komplett scheißegal, dein Arsch wandert jetzt nach Washington D.C., Das wäre so unglaublich bitter, weil in Washington funktioniert halt wirklich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, also das Einzige, was dafür sprechen würde, dass die Lakers ja alles dafür getan haben, dass die anderen die Finger davon lassen. 56 in der zweiten Runde ist schon sehr, sehr spät für den Namen. Ich sag nicht für das Profil und für das Skillset, sondern einfach nur für den Namen. Und witzigerweise picken genau davor die Boston Celtics. Da gab es ja irgendwie in letzter Zeit auch viele Gerüchte, was ich irgendwie nicht so wirklich fühle, aber
Ich glaube, es wäre einfach sau witzig von den Celtics, einfach zu sagen, wir haben den jetzt gedraftet. So, Lakers, was wollt ihr jetzt machen? Wir wurden dieses Jahr Meister und wir haben euch Bronny James weggedraftet.
Genau.
Eine Position vorher. Und vor allem, ey, wie krass würde NBA Social Media explodieren, wenn du Bronny James bei den Celtics hättest. Das wäre hilarious.
Ja, oh Mann. Ja, okay. Also, wir beide glauben, Lakers wird wahrscheinlich schon der Outcome, aber nicht mit dem 17. Pick. Also das wäre einfach verrückt, weil da sind einfach dann doch zu viele andere gute Spieler mit dem hohen Ceiling am Start. Deswegen muss es dann schon wirklich in die späte zweite Runde gehen. Und ja, vielleicht ist die NBA auch daran interessiert, dass Bronny James in der zweiten Runde gedraftet wird, weil das wird auf jeden Fall die Einschaltquoten extrem nach oben hauen. Weil wenn Bronny James in der späten ersten Runde weggeht, ich sage euch ganz ehrlich, keine Sau. Also schaut sich die zweite Runde an. Tut mir leid.
Ich glaube, die verändern dann die Übertragung. Ich glaube, das wird dann gar nicht übertragen, wenn Bronny in der ersten Runde schon weggeht. Dann sagen die, wir machen es doch anders. Sorry.
Genau, richtig. Leider unser Übertragungswagen hat leider einen technischen Defekt. Die Übertragung kann leider nicht stattfinden. Ja, cool. Dann sind wir durch mit unserem Mock-Draft, haben ganz kurz über Bronny James gesprochen, hat eine coole und schnelle Starting Five. Und ich bin ehrlich zu euch, ich bin überrascht, dass wir heute einen 1,5-Stunden-Pod aufgenommen haben. Denn Draft ist dann doch immer so ein spezielles Thema. Ja, man muss auch sagen, mittlerweile kommen dann auch nicht mehr nur noch Spieler aus dem College, sondern auch aus der G-League, aus der französischen Liga, aus der australischen Liga. Du musst erstmal das ganze Spielermaterial finden, um die auch dann wirklich scouten zu können. Teilweise muss man dann auch erstmal schauen, was haben die für Stats aufgelegt, weil der spielt in der Liga, dann spielt der European Competition, dann spielt er noch irgendwie einen Cup und du denkst dir so, ja okay, welche Werte soll ich jetzt bitte nehmen? In dem einen Szenario trifft er 40%, in der Liga trifft er plus 20% from downtown. Ja geil, was bist du jetzt? Bist du ein 20% Shooter oder bist du ein 40% Shooter? Also das ist schon auch so ein bisschen speziell und das, deswegen würde ich die Frage stellen, haben wir noch irgendwas oder sind wir für heute durch?
Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich durch für heute.
Ja, genau. Freunde,
uns freut es natürlich, dass es vom Timing her genauso passt, dass dieser Mock-Draft jetzt genau kommt, bevor der Draft in heute Nacht stattfinden wird. Also von jetzt heute Mittwoch auf Donnerstagnacht und dann von Donnerstag auf Freitagnacht findet dann die zweite Runde statt. Nochmal der Hinweis, wir sprechen dann im Patreon-Pod über die Gewinner und Verlierer. Das wird nächste Woche kein großes Thema sein, weil da ist einfach schon der 1.7. Die Free Agency wurde aufgemacht. Da gibt es dann einfach zu viele andere Themen zu besprechen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, patreon.com/das5.viertel. Und dann würde ich sagen, für heute sind wir raus. Björn, vielen Dank für die Zeit, für die geile Diskussion. Hat super Danke viel Spaß dir. Gemacht, oder? Also dafür, dass die Klasse nicht so geil ist.
Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, so, ey, nächstes Jahr habe ich richtig Bock drauf, weil nächstes Jahr ist die Klasse deutlich stärker. Und dann, glaube ich, haben wir richtig viel Spaß, die ersten paar Picks zu diskutieren. Und ja, das war auch, wie gesagt, unser erstes Mal, jetzt wirklich so einen Mock-Draft durchzumachen. Ich bin nach wie vor bei mir auf jeden Fall der Meinung, dass es bei mir ab einer gewissen Position so ein bisschen mir schwerer fiel, irgendwie die Jungs noch zu ranken, weil ich das Gefühl hatte, so alles ist irgendwie relativ ähnlich vom Skillset her, vom Leistungsniveau her. Und dann hast du halt viele solche Spieler, wo du sagst, ey, ich wünschte, ich hätte den in der Lottery, aber der ist einfach zu klein oder der ist einfach ein komplett beschissener Dreier Shooter oder sonst was. Da sind ja auch ein paar Jungs dann einfach hinten rausgefallen. Aber ich glaube, das können wir jetzt ruhig öfter machen. Und wie gesagt, das war unser erstes Mal. Deswegen, ich glaube, beim nächsten Mal sind wir dann noch besser. Und ja, war auf jeden Fall cool. War eine coole Folge.
Ja, genau. Nächstes Jahr dann übrigens Cooper Flagg, Dylan Harper und so weiter. Also der Draft-Jahrgang wird dann hoffentlich wieder auch in der Spitze etwas stärker. Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns wieder am Wochenende oder dann spätestens nächste Woche. Und da wird es auf jeden Fall abgehen, weil es gab Signings, es gab bestimmt ein paar Trades. Also das lohnt sich dann auf jeden Fall einzuschalten. Das war's von uns, Freunde. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.